Was denkt ihr, wie die geklungen haben? Was haben die gesungen? Welchen Song?
Du bist gut genug.
Oh, Steven, mach mal ein Edit. Geil.
Wo kommt das her?
Mir sagt das irgendwie nichts, aber...
Es wird immer besser.
Aber vielen Dank für die Gesangseinlage, die war sehr schön.
Ich nehme diesen Preis an. Die hohe Welt da draußen. Wir sind es wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und nebenbei bemerkt auch der beste der Welt, den es gibt. Oh. Das kann man nicht anders ausdrücken. Und heute haben wir eine kleine Spezialfolge zu einem brandaktuellen Film und allerlei Auswüchsen, die man rundherum um diesen Film noch so gucken kann. Dazu kommen wir aber dann später. Wer sind wir? Wir sind die vollzähligen. Ja, was sind wir? Sind wir die Spartiaken? Sind wir die Ithaker? Die Trojaner? Was sind wir?
Das ist es Spoilberg, würde ich sagen.
Die Spoilianer.
Zum Beispiel. Ja, also alle vollständig. Ihr habt den Steven gehört, ihr habt den Sandro gehört und unser liebes Krummelmo ist auch da.
Ich bin hier. Und wenn ich Ithaker höre, dann denke ich halt immer gleich, ihr beleidigt mich, aber...
Ja, das stimmt. Das darf man nicht sagen im Zusammenhang mit Italienern.
Ich darf das sehr wohl. Aber ihr nicht.
Ja. Ach ja, das ist immer, da fangen wir gar nicht davon an, dass die dann immer dürfen und dann ist das okay. Klar. Albern ist das. Ach. Völlig albern. Das ist wie diese South Park-Szene, wo der Vater von Stan sagt, er hat jetzt hier für sich entdeckt, dass er seine DNA testen kann und rausgefunden hat, er ist 0,2% schwarz und einer kommt dann vorbei und der droppt halt einfach die N-Bombe.
Ja. Das ist geil. Ich möchte ganz kurz, bevor wir hier anfangen, und wir haben ja Großes vor, mächtiges, epochales, ganz kurz einmal, weil es gerade so aktuell ist. Sam Neill ist verstorben. Und ich finde,
der Dinosaurier-Mann.
Ich finde, da sollten wir kurz mal drüber reden, weil der schon ein besonderer Schauspieler war. Und ganz aus der Kalten hätte ich jetzt gerne von euch mal die Lieblings-Sam Neill-Rolle und warum.
Oh, eine. Scheiße, naja,
wenn du mehrere hast, kannst du auch mehrere machen, aber vielleicht doppelt sich dann zu doll. Deswegen.
Nein, In the Mouth of Madness auf jeden Fall.
Ah, und warum?
Die finale Szene, super ikonisch. Ich mag das einfach, mit ihm da reinzugehen, in diesen Wahnsinn. Und spätestens, wenn er Jürgen Prochnow trifft, bin ich einfach sehr verzückt. Das ist mein Lieblings-John Carpenter-Film und ich finde, das liegt auch an seinem Charisma.
Ja, die Mächte des Wahnsinns, weil du danach gefragt hast.
Stimmt.
Die Mächte ist, ja, ist ein geiler Film, ja. Und halt wieder ganz anders, weil wenn man dann jetzt sagt, wir mögen ihn ja alle durch seine Rolle in Jurassic Park und da ist er halt auch schon wieder komplett anders. Und das mochte ich halt auch so sehr. Ich habe ihn das erste Mal gesehen in Omen 3, The Final Conflict, wie er dann später hieß noch. Da ist er nämlich Damien Thorne, sprich der Teufel. Und das hat er auch einfach geil gemacht. Da ist er noch knackjung. Also wirklich, müsst ihr euch mal angucken. Ist einfach... Und da auch so ein paar Szenen, wie dann ein paar Kills da laufen, die er quasi angeordnet hat, das hat mich nachhaltig angefasst. Ich fand den super. Ja.
Also ich kann für meinen Teil halt sagen, in meiner Wahrnehmung kenne ich ihn nur in der Jurassic Park-Rolle. Ich habe sicherlich auch noch so 1, 2, 3 andere gesehen, wo der drin vorkommt, aber auf jeden Fall nicht in irgendwelchen Hauptrollen. Mhm. Und das... Ich habe jetzt so nochmal die Liste durchgeguckt von seiner Filmografie und habe da so ein paar Sachen gefunden, die ich auch gesehen habe und kann mich bei keinem davon mit erinnern, dass er irgendwo eine Rolle in einer Nebenrolle da dabei war. Mhm. Also für mich ist das der Dinosauriermann.
Bei mir ist das tatsächlich nicht viel anders als bei Berg. Also in der Wahrnehmung ist er bei mir auch der Dinosauriermann, aber eine Rolle könnte ich noch hinzufügen und zwar Weir aus Event Horizon.
Ja, gestern Abend gesehen. Habe ich mir gestern Abend nochmal angeguckt. Was für ein geiler, geiler, durchgeknallter Kackfilm. Also wirklich.
Und das auch noch von Paul W.S. Anderson.
Ja, aber Berg, hast du Event Horizon. War damals nicht drin. Ne? Im Vorspann ist noch wirklich Paul Anderson drin. Und dann denkt man sich, hä? Das war mir gar nicht bewusst, weil ich habe den ewig nicht mehr gesehen. Geiles Style.
Ja, dann gib mir jetzt aber Berg mal eine Hausaufgabe, weil du bist ein übelster Alien-Fan. Und Event Horizon ist der Film ist ein übelster Alien-Fan. Ein verrückter Alien. Wirklich, du wirst den lieben, der geht auch knackige 90 Minuten, da machst du nichts falsch.
Ja.
Wirklich, den solltest du schauen. Gut. Und ich muss zu Sam Neill noch ein was nachtragen. Er kann auch geil Bösewichte spielen. Erstmal, das fand ich immer an ihm geil. Also ich meine, ne, wir hatten ja dieses Jahr über Peaky Blinders gesprochen. Ja. Das ist ja die beste Bösewichtrolle, finde ich, in der ganzen Serie. Aber tatsächlich war mein Erstkontakt mit ihm nicht mal Jurassic Park, sondern ich habe damals in den 90ern gab es so einen Merlin-Fernsehfilm. Und ich als Kleiner, da kommen wir heute noch mal zu, alles, was mit Fantasy zu tun hat, gesackt. Und es gab ja damals nicht viel. Und das fand ich ganz zauberhaft. Das war mein Held, Merlin.
Ja, er ist auch schon lange dabei gewesen, hat ja jede Menge Filme gemacht und ich, also auch so Interviews und Clips und sowas, der kam immer nett rüber, der war immer irgendwie zu Wort kommen, es gibt keine Skandale, die da groß erzählt werden und gar nichts und ich glaube da, wie man dann immer so ein bisschen klebrig sagt, hat die Welt wieder einen großen verloren, aber ich finde schon, das war schon wirklich ein guter, auch ein toller Film, wo die wilden Menschen jagen, da seine Rolle da von Taika Waititi ist ja auch ganz toller Film. Auch was fürs Herz, falls Berg den noch nicht gesehen hat.
Wo die
hat.
Wilden Kerle wohnen.
Nee, wo die wilden Leben. Menschen jagen. Nee, auch nicht. Wo die wilden Menschen jagen. Hunt for the Wilder People.
Von wann ist der?
Der ist 2016.
Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Film und der wird dir auf jeden Fall dein kleines Herzensschloss aufschließen und dich zum Schluchzen bringen, kleiner Berg.
Ja. Wie schön. Das ist schön.
Ja, das war passiert. Das haben wir kurz abgearbeitet. Da denke, das kann man schon mal machen an der Stelle. Und jetzt übergebe ich mal an denjenigen, der uns hier durch den fünfhebigen Jambus führt. Das ist ja dann wohl Sandro heute, ne?
Du musst jetzt auch nur in fünfhebigen Jamben sprechen.
Ja.
Ja, ich wollte eigentlich eher noch mal kurz drauf eingehen, dass wir jetzt, sind wir ja noch mal zu viert, letzte Woche waren wir zu dritt, dass wir ja zuletzt bei Kalypsmo gestrandet sind alle, jahrelang dort verbracht haben. Es war wunderschön, ja. Mhm. Also kann ich jedenfalls von meiner Warte aus sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Mo. Das haben wir aber auch schon groß glorifiziert und wir haben es natürlich wieder nicht geschafft, überhaupt dran zu denken, irgendwas zusammen aufzunehmen, aber ist ja auch nicht so schlimm.
Nee, wobei wir ja auch gehört haben an dem Abend, das hätten wir ruhig machen sollen. Martin war ja ein Fan.
Ja.
Man verliert sich dann ja doch zwangsläufig immer in unserem normalen nerdigen Sein. Ja, wie fand ich das denn, dass meine Frau einfach euch eingeladen hat, mir nichts gesagt hat und dann wolltet ihr auch nicht mehr abhauen? Das fand ich natürlich ganz hervorragend. Also das war sehr schön. Da haben wir einen schönen Tag und nächsten Frühstückstag auch noch zusammen gehabt. Also das können wir wenn ich nulle, dann können wir das wieder machen.
Ja, das ist auch einfach traumhaft.
Oder falls einer von euch auf dem Weg dran ist, ne? Ich weiß ja jetzt nicht, der Berg war schon, Steven ist eine alte Leier.
Nein, also, ich war noch nicht, Steven war schon.
Ach, ja, okay. Ja, dann haben wir ja noch Berg und Sans. Bei Berg weiß ich sogar, wo der wohnt.
Ich glaube, was die anderen beiden Nasen noch nicht wissen, ist, dass Mo bald Petersilienhochzeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Berg, Sandro?
Weiß nicht mal ich.
Sind das 15 Jahre, oder?
Nee, das sind 12,5 tatsächlich. Und da taucht man bei demjenigen zu Hause auf mit allerlei Essen und Gedöns für eine Party. Und wenn derjenige keine Art von Petersilie bei sich zu Hause hat, dann muss er das alles bezahlen.
Ah, okay.
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 Wie stehen die Chancen? Ah, ja,
also erstmal die Chancen, dass irgendwer von euch rausfindet, wann 12,5 ist, ist Licht gegen Null. Und ich habe immer Petersilie im Haus. Immer. Verschiedene Variationen. In der Regel frisch, TK und gefriergetrocknet. Also müsst ihr selber wissen.
Ja, wir kriegen das schon so ein bisschen manipuliert. Achte auf die Zeichen, Mo. So, sag mal. Schatz, hast du die Petersilie gesehen?
Ja, genau. Wir haben da einen Maulwurf bei dir, der die entfernt vorher.
Die muss alle sein. Also ganz komisch.
Der große Petersilien-Schwund von 2026. Ja.
Die Folge heute heißt nicht die Odyssee, sondern der große Petersilien-Schwund 2026.
Auch schön.
Das ist gut.
Ich soll jetzt was dazu sagen, eigentlich ist das doch, warum ist das jetzt meine Aufgabe? Eigentlich, man muss ja sagen.
Weil du das strukturiert hast.
Naja. Ja, weil ich so ein Kontrollfreak und Ordnungsfimmel bin, aber eigentlich reden wir heute nur über die Odyssee, weil wir schlicht und ergreifend nichts anderes geguckt haben. Also es war gar nicht unsere Intention ursprünglich. Aber egal, dann mache ich das halt.
Ja, das ist aber auch ein großer Film. Wir haben schon wir könnten uns hier was zurecht zuppeln, aber das ist ja nun ein großer Film. Man kann links und rechts abschweifen
Werden wir auch machen, keine Angst. Also passt auf, ich habe das so ein bisschen gerahmt mit Christopher Nolan an sich, weil ich finde, über Odyssey reden ist irgendwie auch zwangsläufig damit verbunden, was so die Christopher Nolanisms sind, ob wir das mögen oder nicht mögen oder mal mochten oder nicht mochten und sowas. Und damit erklärt sich, glaube ich, auch relativ einfach, was wir an dem Film mögen oder auch vielleicht nicht mögen. Deswegen würde ich damit einfach nochmal reinstarten, auch wenn wir vielerorts schon darüber gesprochen haben. Aber wir können das ja nochmal kurz fassen, wie denn so der persönliche Bezug zu Nolan ist und was für Pros und Cons sich denn bei uns über die Jahre so aufgebaut haben. Und ich kann damit ja einfach mal selber bei mir reinstarten. Christopher Nolan ist mir halt über die Batman-Filme reingespült worden sozusagen. Ich habe halt Batman Begins damals geliebt, jeden Tag geguckt, ohne Scheiß. Es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich das gemacht, in Vorbereitung auf The Dark Knight. Der hat mich völlig weggeblasen und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, das ist der krasseste Regisseur aller Zeiten. So, also dieses Typische, was wahrscheinlich auch jeder so damals in dieser freshen Phase so empfunden hat, weil jeder Film von ihm war irgendwie so ein Cineastengeheimtipp. Und irgendwann wurde dieser Cineastengeheimtipp dann ja zum Mainstream. So, ich sag jetzt mal, allerspätestens so mit Dark Knight Rises und Interstellar sind ja die Leute einfach, neuer Nolan kommt, ich gehe ins Kino, weil es wird gewaltig. Und bei mir ist das dann so, dass es dann ein bisschen nachgelassen hat zwischendrin, der mich aber mit Oppenheimer tatsächlich überrascht hat und wieder so richtig, ja, also richtig überrascht hat. Und da waren wir uns ja damals auch einig, dass wir den alle sehr gefeiert haben. Obwohl ich auch finde, dass der Typ so ein Ultra-Revoluzer ist und ich das einfach immer übelst interessant finde. Auch ich muss die Filme nicht mal gucken, ich finde alles so interessant, wie der da rangeht, was der immer entwickelt und was der für Hürden auf sich nimmt, um das Kino auch weiter zu peitschen, muss ich auch immer sagen, Christopher Nolan hat aber seine Flaws und ich glaube, so je nach Veranlagung mag man das oder mag man das nicht. Also die Flaws würde ich halt sagen, Action ist jetzt nicht seine Stärke und irgendwie, viele sagen ja auch, seine Filme sind ein bisschen steril und kalt, so, ne? Und das ist, glaube ich, Genre und thematisch geschuldet, je nachdem prägt sich das halt weiter aus. Und deswegen bin ich jetzt an dem Punkt, Christopher Nolan steht drauf, ich gehe rein, weil es ist immer ein Kinospektakel, hat mich auch noch nie enttäuscht, hat noch nie einen schlechten Film gemacht, meiner Meinung nach. Und ich habe zwischendrin so ein bisschen das Feuer verloren. Er hat mich verloren, aber mit Oppenheimer hat, finde ich, Nolan sich nochmal neu entwickelt und hat jetzt so eine ganz andere, düstere Sicht auf die Welt, finde ich. Und die setzt er in die Odyssee fort. Und ich finde das sehr spannend, was er jetzt einfach da weiterhin macht. Und muss sagen, dass ich da jetzt wieder ein bisschen mehr am Ball bin, als jetzt nochmal vor 5 Jahren bei Tenet zum Beispiel. Jetzt habe ich viel gelabert. Tut mir leid. Wie seht ihr das? Ich gebe einfach mal an Steven ab.
Also erstmal kann ich bestätigen, dass Christopher Nolan noch keinen schlechten Film gemacht hat. Ich habe in der Vorbereitung auf die Folge Nolan Ranking erstellt und die Filme, die ich habe tatsächlich 2 noch nicht gesehen, 2 sehr alte, also Insomnia und Following habe ich noch nicht gesehen, aber alle anderen liegen bei mir zwischen 8 und 10 und ich bin Nolan Fanboy. Ich bin da ein bisschen voreingenommen. Und kann das, glaube ich, oder vermutlich nicht ganz so objektiv sehen wie ihr, weil ich glaube, ihr seid das halt am Ende nicht so wie ich oder habt da halt nicht irgendwie so einen Hang zu. Und ich finde es einfach total faszinierend, auch wenn er irgendwann ein Mainstream-Blockbuster-Regisseur geworden ist, dass seine Filme trotzdem immer extrem fordernd sind. Also das ist ja nie leichte Kost, die man trotzdem einfach nur so nebenbei wegschnabuliert. Also Dunkirk, da setzt man sich halt auch nicht rein, um irgendwie einfach mal eine gute Zeit zu haben. Das ist halt auch fordernd und da muss man halt auch ein bisschen mitarbeiten und mitdenken. Und sich nicht einfach nur berieseln lassen, ganz zu schweigen von Tenet. Ich weiß, ein Film, den viele nicht gut finden. Ich finde den auch ziemlich großartig. Und mit Oppenheimer war es dann bei mir auch so, dass halt nach den Filmen davor, die ich halt nicht so gut fand wie andere, dann auch wieder ein Hoch kam. Und wie es jetzt mit die Odyssey aussieht, das können wir dann zusammen nachher dann mal auseinanderklamüsern. Aber für mich ist er einer der besten Regisseure unserer Zeit. Ich kann mir auch kein Szenario vorstellen, in dem er halt einen schlechten Film macht. Ich weiß nicht, wie ein schlechter Christopher Nolan-Film aussehen soll. Ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung.
Irgendwann kommt das Spätwerk, Steven. Und ja, dann ist Berg am Start.
Dann ist Berg am Start, ja.
Ja,
ja. Apropos Berg.
Ja, Berg ist da. Interessant. Also es gab eine Phase, da war ich auch genau wie Steven so absolut on fire. Absoluter Nolan-Fanboy, habe alles aufgesaugt
und findet diese Phase von ihm, die so, naja, bis so kurz vor Dunkirk war, für mich absolut großartig, auch heute noch. Und weiß aber, dass das einfach unumstößlich einfach ein absoluter Könner ist. Der Mann weiß absolut, was er tut. Der kann inszenieren. Der scheint auch rein aus ganz stumpfen wirtschaftlichen Gesichtspunkten neben der Kunst auch einfach ein absoluter Macher zu sein. Immer unterm Budget, immer unterm Drehplan oder im Drehplan. Also das muss wirklich ein effizienter Typ hoch 20 sein.
Um es mal vorwegzunehmen, auch bei die Odyssee wieder.
Ja, also das ist beeindruckend und das führt auch ein bisschen zu Fluch und Segen zugleich. Das heißt, wenn ein Film von ihm ins Kino kommt, gehe ich auf jeden Fall. Also da lasse ich mich auch nicht lumpen und da gehe ich auch ins Kino, weil ich weiß, dass ich mindestens einen sehr guten Film kriege, rein handwerklich. Also rein von der Machart, Handwerk, State of the Art, Technik und alles kriege ich da. Und es ist auch immer ein Stück weit innovativ, was er macht. Entweder ist es, wie es zum Anfang seiner Karriere war, im Storytelling-Bereich, wie Sachen erzählt werden, wie Twists geschaffen werden, die man so noch nicht gesehen hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann das Visuelle. Was verwendet er für Filmtechniken? Wie setzt er die um? Und da sind immer einfach Sachen dabei, die Maßstäbe setzen. Und das hat er bis jetzt noch nicht verloren. Das macht er mit jedem Film wieder. Mit jedem Film ist wieder mindestens 1, 2, 5 oder 10 Aspekte, wo du dir sagst, boah, das ist echt krass, was der Mann da macht. Auch wenn ich genau diese Sterilität, die Sandro angesprochen hat, auch oft fühle. Also ich sehe die letzten Filme von ihm gerne an, aber die nicht durchweg können sie mich emotional erreichen. Das muss ich zugeben. Trotzdem ein Mann, wo du immer einen mindestens guten, stabilen Film kriegst. Und wenn du ihn eben genau fühlst, dann kriegst du meistens auch großartige.
Ja, so und jetzt noch Memento.
Ja, ich kann mich bei fast allem anschließen. Ich finde, er hat jetzt 13 Filme gemacht und bis auf 2 finde ich die alle wirklich gut und einige sind 10 von 10. Und Memento zum Beispiel ist für mich einfach, wenn jemand sagt, ich möchte einen Thriller gucken, dann würde ich, und er kennt ihn nicht, würde ich immer Memento vorschlagen, weil die Machart und so, der hat mich damals, ich weiß nicht, als er damals rausgekommen ist, habe ich den, glaube ich, alleine 12 Mal geguckt oder so. Die schwachen Filme sind für mich bekannterweise Tenet halt eben und tatsächlich auch einer der Stephen Field, Insomnia, ist für mich einer der schwächeren Filme, weil nicht sein Film. Ist halt ein Remake von einem Film, den es schon gab und dann ist das so ein bisschen, der hat für mich sehr viele Längen. Aber sowas wie halt eben
so Prestige. Eine Auftragsarbeit auch gewesen.
Ja, irgendwie Prestige ist einfach so geil. Das ist ein Film, den kann ich einmal im Jahr gucken. Das stört mich gar nicht. Ich fühle nicht so sehr Inception wie viele, viele andere. Und auch bei Interstellar habe ich immer wieder so meine Probleme. Aber alleine, also das Övre, was er hat, ist einfach geil. Und wenn er neue Filme macht, gehe ich ins Kino. Was mich ein bisschen nervt, ist jetzt, das ist ja das, was bei der Odyssee jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird. Sein Drang nach der Technik, die Technik zu schaffen, wie er sie gerne hätte. Ich verstehe das. Ne, wenn du in der Lage bist, die Kunst so zu machen, wie du sie machen willst, dann schert es dich erstmal einen Dreck, dass ein Großteil der Menschheit das nicht sehen kann, dann am Ende so. Ich finde aber, uns wird das so doll aufs Brot geschmiert, dass man sich als Mensch zweiter Klasse fühlt, wenn man nur ein normales Kino bei sich hat. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, das sollte ein Extra bleiben, aber nicht das maßgebende, treibende Element bei so einem Film. Ich finde, das kreide ich ihm so ein bisschen an. Aber ansonsten, ja, dufter Typ.
Das ist spannend, darauf gehen wir dann gleich nochmal ein, würde ich sagen, wenn wir darüber reden, wie wir denn die Odyssee gesehen haben. Weil ich glaube, um das mal vorwegzunehmen, das ist gar nichts etwas, was so sehr von Nolan selbst ausgeht. Aber dazu gleich nochmal. Ja, wenn wir jetzt über die Odyssee reden, ist natürlich auf der anderen Seite auch wichtig, finde ich, wie denn unser Bezug zu dieser Geschichte ist. Und ich meine, jetzt könnte man ja sagen, ja, mag man oder mag man nicht, aber letztendlich ist eigentlich die Frage obsolet, weil jeder mag die Odyssee, weil die Odyssee hat einfach Einfluss auf alle Heldenreisen gehabt, wahrscheinlich da draußen, ob das ein Herr der Ringe ist und ein Harry Potter oder alles, was Stationen abarbeitet und diese Heldenreise und Dramaturgie irgendwie verfolgt, ist ja letztendlich so ein bisschen based darauf, was Homer da geschrieben hat. Und es gibt dann halt Adaptionen, die sind dann sehr, sehr stark von der klassischen Erzählweise beeinträchtigt und welche halt, die sich das halt nur so als Rahmenhandlung nehmen. Aber natürlich trotzdem die Frage, an euch auch gestellt. Wie steht ihr denn zu diesem Mythos an sich? Ist das irgendwas, was mit euch was macht? Und habt ihr dann Bezug zu gehabt? Habt ihr vielleicht andere Filme oder ähnliche Werke schon gesehen? Und da würde ich jetzt einfach auch nochmal direkt an Steven verweisen, weil ich weiß, Christopher Nolan ist der einzige Mensch, der dich ins Kino bekommt für einen Sandalenfilm.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Startpunkt für meine Darlegung. Also ich habe im Grunde genommen nie wirklich Kontakt mit der Odyssee gehabt. Also ich habe keinen weiteren Film, der mir zumindest bekannt, also oder sagen wir mal so, zählen die Percy Jackson Bücher auch? Da sind ja nun auch Anleihen, ja, zumindest von den griechischen Göttern und so, Poseidon und Co. Aber ansonsten habe ich keinen Odyssee-Film gesehen. Ich habe die Odyssee nicht gelesen. Es ist klar, dass bei einem 2700 Jahre alten Epos, ich finde das immer noch absolut abgefahren, dass das natürlich, so wie wir es jetzt auch in dem Film halt sehen, dass das eine Blaupause für die Heldenreise sein muss und wie wir sie halt kennen, ne? Also das ist ja total eindeutig und von daher habe ich auf diesem Umweg dann schon auch da Kontakt gehabt. Aber ansonsten kann ich damit wirklich sehr, sehr wenig anfangen. Und du hast es gesagt, ich habe den geschaut, weil Christopher Nolan ihn gemacht hat. Ihr habt zum Beispiel jetzt euch noch The Return angeguckt mit Ralph Fiennes und ich habe gesagt, no way, keine Chance, werde ich nicht schauen, nicht mal für Geld. Ich habe den Trailer gesehen und das hat mich einfach, alles, was ich dort gesehen habe, hat mir einfach nur abgestoßen. Und auch wenn mich jetzt die Odyssee dann natürlich anders rangeführt hat und ich nehme es mal vorweg, es hat mir auch Spaß gemacht, den Film zu schauen, habe ich jetzt nicht den Drang gehabt, mir noch unbedingt andere Filme dazu anzuschauen.
Ja, Berg, wie war's bei dir?
Ich kann mich gut erinnern, dass ich irgendwie so als sehr, sehr junger Mensch, ja, noch ziemlich klein gewesen, so im Fernsehen, da kamen so diese alten Filme immer mal, ne, da gab's auch diesen uralten Kampf der Titanen da mit diesen geilen, schlechten Skorpionen und Kram und Zeug. Und da gab's auch die Odyssee, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil vor allen Dingen auch so diese Zyklopenszene, die ist einfach wahnsinnig prägend, finde ich. Alles, was aus die Odyssee stammt, aus dieser Erzählung, aus diesen Episoden, wurde irgendwie schon mal verarbeitet, tausendfach. Also ich glaube, in jeder Trickfilmserie meiner Kindheit gibt's irgendeine Folge, die irgendwo auf was davon verweist. Das kommt immer irgendwo drin vor. Es gibt zig andere kulturelle, popkulturelle Anspielungen von der Odyssee. Und ich fand das immer ziemlich cool. Also bis hin dann auch später so zur Leidenschaft zur Musik. Also im Metal spielt es auch eine ganz große Rolle. Wir haben vor allen Dingen auf meinem absoluten Lieblings-Trivium-Album Shogun, da sind einige Songs drauf, die eben mit der asiatischen Geschichte sich auseinandersetzen und einige, die eben mit der griechischen Mythologie sich auseinandersetzen. Da gibt's Torn Between Scylla and Charybdis als Song oder To the Mouth of Hell We March oder was ist da, Like Callisto to a Star in Heaven. Und das sind alles so diese griechischen Mythologiebezüge, die fand ich schon immer geil. Und deswegen ist das schon ein Thema, was mich sehr interessiert, auch was so noch so dann im Vorfeld, ne, trojanisches Pferd und Krieg von Troja und so, das kennt man alles. Also das ist natürlich kulturell einfach irgendwo drin, popkulturell irgendwo auch drin. Das ist omnipräsent und das fand ich immer eigentlich ganz, ganz cool, wenngleich ich sagen muss, dass ich jetzt im Vorfeld zu dem Film jetzt nicht gedacht habe, das ist ein Film, den die Welt braucht, so rein thematisch. Und auch nach Sichtung des Films ist das eine Frage, die ich mir immer noch stelle, der aktuellen Relevanz dieses Themas.
Also nur eins, was mir jetzt eingefallen ist noch, als du das so gesagt hast, omnipräsent und irgendwie kennt man's und irgendwie, ja, obwohl man vielleicht gar nicht großen Kontakt hatte, so ist es ja bei mir tatsächlich gewesen. Ich kenne jede einzelne Station, die im Film abgefahren wurde. Ich kenne jede Begegnung, die Odysseus hatte, aber ich habe nie einen kompletten die Odyssee-Film oder ähnliches gesehen. Das ist natürlich schon irgendwie abgefahren. Also ich saß dann da und dachte, ja, okay, ah ja, okay, jetzt die Sirenen und ah ja, alles schon mal gehört gehabt. Irgendwo ist das mal verwurstet worden und das spricht ja auch sehr für die Odyssee.
Die Sirenen kennt jeder. Wir verwenden heute noch den Begriff Mentor, was auch aus der Odyssee stammt.
Bezirzen.
Jemanden bezirzen. Ja, ja. Genau, es ist auch aus der Odyssee. Also da gibt's so viele Sachen, die einfach auch, wie du schon sagst, ne, tausende Jahre her und trotzdem reden wir noch immer über die Geschichte.
Meine Mutter war großer Fan von Sandalenfilmen. Mein Vater hat dann immer gesagt, ein Film mit lauter Toten, weil zu dem Zeitpunkt waren die halt alle schon lange unter der Erde und haben die Radieschen angeguckt. Und bei uns lief tatsächlich, weil er früher einfach auf dem Fernsehen lief, war das die Fahrten des Odysseus hier von 54 mit Kirk Douglas. Das war der Odysseus, den ich für Jahrzehnte quasi im Kopf hatte, wenn es dann darum ging, dieses Thema da zu haben. Mochte ich auch gerne, weil es ein schöner italienischer Monumentalfilm ist, der auch tricktechnisch einiges kann und auch heute noch gut anzugucken ist, wenn man so ein Faible für die Filme hat, tolle Farben und so, Technicolor. Den habe ich bestimmt zweimal gesehen oder sowas als Kind oder vielleicht immer wieder mal dreimal. Ich habe mich dann auch versucht mal, 97 gab es einen zweiteiligen Fernsehfilm. Den habe ich versucht, den musste ich aufgeben. Die Schauspieler, tolle Namen, Isabella Rossellini dabei und Gretja Skardzki und so, aber nee, ich mochte das einfach nicht. Das war irgendwie, weiß ich nicht, ist auch kein Thema dann für mich lange gewesen. Und so ging es mir auch jetzt quasi, bis er gesagt hat, das verfilme ich jetzt. Auf dem Zwischenweg war es bei mir tatsächlich so, dass ich 2018 mitgekriegt habe, wie sehr die Leute die neue Übersetzung da von Emily Wilson eben nach vorne gepusht haben, zum Teil positiv, zum Teil halt eben auch negativ. Und die habe ich mir dann angetan, 20 oder sowas, habe ich die nicht ganz gelesen, angefangen zu lesen. Das hat schon Spaß gemacht, sie macht da tolle Sachen drin. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, weil das soll ja die Basis gewesen sein hier. Sieht man an einigen Punkten auch. Und wenn man das Buch liest, würde ich auch sagen, startet mit dem, die Schrift ist einfacher, ist klar und modern, ist sehr präzise, obwohl sie sich in der Verszahl fast genau an das Original hält. Das ist ja schon, also für alles, was du da liest, neue Wörter finden, die dann auch noch modern klingen, sowas, finde ich eher, dass man das auch, kann man eigentlich dauerhaft positiv sehen. So ist es ja auch, wenn er den Leuten, wissen wir ja noch, als Baz Luhrmann damals Romeo und Julia rausgebracht hat, hat er die Texte alt gelassen, aber alles andere hat er so erneuert, dass die Kids von damals, also wir, gesagt haben, das ist ja brandgeil. Und dann, wenn du Glück hast, entzündet das irgendwas in dir. Und das mochte ich schon ganz gerne. Und jetzt, der Film hat mich schon inspiriert, dass ich lese das jetzt mal zu Ende. Ich habe auch den Rückkehr nach Ithaka gesehen. Das ist aber schon eine ganze Weile her. Mit Ralph Fiennes. Der macht das solide. Aber ich habe den aufgegeben. Ich habe den nicht zu Ende geguckt. Der hat einfach so harte Fernseh-Vibes zum Teil. Die Kameraeinstellungen sind so übel. Man sieht, dass da, ich weiß nicht, 12 € reingegangen sind. Viel mehr mögen es nicht gewesen sein. Die Szene mit dem Hund jetzt im direkten Vergleich zu der Szene hier mit dem Hund oder sowas. Alleine das Ausleuchten. Ist immer noch ein Hund auf dem Misthaufen, aber alleine das Ausleuchten und in welchem Zusammenhang das ist. Ja, Ralph Fiennes macht wie immer einen super Job und auch da spielen ja tolle Leute mit, aber ich habe aufgegeben. Irgendwann, ich glaube, nach der Palastrevolte oder sowas, weiß
ich
nicht mehr.
Ich hätte jetzt normalerweise noch was für meine Herangehensweise gesagt, aber ich mache Platzberg. Sag uns doch eben, was du von The Return hältst.
Es ist wirklich einer der schlechtesten Filme, die ich lange Zeit gesehen habe. Muss ich wirklich sagen. Der hat eine absolute Sat.1-Film-Film-Optik. Ja. Der sieht grottenscheiße aus. Neben dem, dass er einfach scheiße aussieht, ist auch einfach, glaube ich, niemand hat da irgendwelches Color Grading gemacht. Mhm. Also die haben das einfach abgefilmt und fertig. Also da hat niemand irgendwas drüber gelegt. Dann hast du einfach auch die Sets, die sehen irgendwie wirklich alles aus wie Odyssee für Arme. Das ist vielleicht, wenn du da Urlaub machst, ist es eventuell, wenn die Sonne scheint, ganz schön, aber irgendwie ist das alles, sieht das schäbig aus. Das kann man niemandem antun und es ist unterirdisch geschauspielert. Außer Ray Fiennes, der macht wirklich sein Ding und die haben ein paar wirklich tolle Nahaufnahmen auf sein furchiges Gesicht und der spielt sich einen Arsch ab. Aber alle anderen sind wirklich unterirdisch scheiße. Also sein Sohn, wer da Charlie Plummer gecastet hat, ey, ist das furchtbar. Der hat so eine schlechte Frise in dem Film. Das ist ganz schlimm. Und auch, was Juliette Binoche da für einen Schlaganfall hat in dem Film, weiß ich auch nicht. Die spielt ja gar nicht. Die guckt andauernd irgendwie drüber in die Gegend, macht überhaupt nichts. wirklich die einzigen beiden Sachen, die ich den Film noch zugutehalten kann, sind A, die Mühe, die sich Ralph Fiennes gibt, und B, finde ich den Ton ganz gut. Das kommt zwar auch bei Nolans Odyssey ein bisschen durch und auch witzigerweise bei dem 54er Film mit Kirk Douglas kommt es auch durch, dieser herbe Grundton, dass er ja doch irgendwie 20 Jahre lang seine Familie allein gelassen hat und das vielleicht auch nicht so unfreiwillig war. Also das ist irgendwie eine Tiefe dieses Themas von Familie verlassen, im Krieg kämpfen, irgendwie seinen Weg finden, was oft sehr romantisiert in dieser Odyssee-Geschichte erzählt wird. Und das mochte ich hier schon, dass das alles ein bisschen düsterer ist. Aber also wirklich das Schlimmste, was dieser Film macht, ist die Endszene, als die dann halt nach der Pfeilschussszene alles abmetzeln. Das ist ja so furchtbar schlecht. Also ich habe noch nie solche schlechten Schwertkämpfe gesehen, noch nie so schlechte Szenen, wie jemand einen Pfeil in irgendjemanden reinschießt. Mhm. Also das ist von vorne bis hinten ein grauslicher und zugleich langweiliger Film. Es ist ganz, ganz schlimm. Steven, du hast alles richtig gemacht, den nicht zu gucken.
Yes.
Das ist wirklich, ich bereue das zutiefst, den gesehen zu haben.
Ich hatte das Gefühl, wie lang können sich 90 Minuten anfühlen?
Ja.
Er wirkte länger als die Odyssee. Ich will trotzdem dazu noch kurz sagen, ihr wisst es, ich hatte das heute noch schnell auf Letterboxd verfasst, weil ich Ulysses von 1954 im Orchester nochmal geschaut habe. Hollywood verunglimpfte Greek Mythology Schinken waren meine Kindheit. Und dazu stehe ich auch. Ich habe den Film, also mein Lieblingsfilm meiner Kindheit war Clash of the Titans. Also den wirklich, auch den habe ich wirklich jeden Tag gesehen, aber noch auf VHS aufgenommen im Fernsehen. Ich liebe alles an diesem Film. Umso mehr schmerzte dann das Remake, aber dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Und auch Jason und die Argonauten, ach toll. Oder Helena von Troja, ich mochte den alten Herkules-Film. Wirklich, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal so ein Was-ist-was-Buch bekommen mit griechischer Mythologie und ab dem Punkt war ich da drin. Das war halt mein, weiß ich nicht, ich fand das geil. Ich fand das auch toll, dass die Filme alle so einen alten Vibe hatten. Und um da mal einen schönen Bogen zu schlagen, es gab ja dann dieses Revival so um die Jahrtausendwende herum, also so mit Gladiator und auch Herr der Ringe, würde ich sagen, hat da sehr mit reingewirkt, dass so Sandalen und Schlachten eben und sowas, dass das wieder en vogue wurde. Und das führte ja dann auch zu einer Neuverfilmung von Troja 2004. Und der Bogen ist ganz interessant, weil kein geringerer als Christopher Nolan den damals drehen sollte. Und also wer sich halt jemals gefragt hat, warum macht jetzt Christopher Nolan eine Odyssee? Ja, der war halt damals schon sehr, sehr tief drin in dem Stoff tatsächlich. Das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass dann Näheres habe ich mich jetzt nicht nochmal neu angelesen und spielt jetzt hier auch keine Rolle, glaube ich, dass Wolfgang Petersen das dann am Ende selbst übernommen hat und Nolan so ein bisschen auch als Trostpflaster tatsächlich dann so Batman Begins machen durfte. Und der Rest ist halt Geschichte. Und jetzt kehrt er halt irgendwie, finde ich, eine schöne Klammer einfach wieder zu diesem Stoff hinzu. Und zum Glück finde ich mit den heutigen Augen als Filmschaffender, weil ich denke, sein 2004er Troja wäre sonst zwar auch anders geworden als der von Petersen, aber bei Weitem nicht so wie jetzt halt die Odyssee. Und da können wir einfach mal reingehen in den Film. Es sei denn, ihr möchtet noch über irgendwas anderes reden im Fahrwasser dessen?
Naja, also willst du mit reingehen in den Film in Troja oder in die Odyssee?
Möchtest du noch was zu Troja sagen, Berg? Ich habe gesehen, du hast den auch noch mal gerewatcht.
Nicht gerewatcht, ich habe den noch nie gesehen.
Sag bloß.
Und habe ihn gerade im Vorfeld zu die Odyssee, weil ich auch so ein kleines Instagram-Video von irgendeinem Filmkritiker gesehen hatte, der meinte, also wenn ihr jetzt plant, den zu gucken, dann würde ich euch empfehlen, lest euch mal ganz kurz bei Wikipedia mal so ganz grob die Odyssee durch, ne, so die Handlung, was war davor, was war danach, was war währenddessen. Das hilft auf jeden Fall, um sich zurechtzufinden. Da ich das schon wusste, war dieser Punkt schon abgehakt. Und der zweite Punkt war, und guckt gerne nochmal Troja, weil das funktioniert zusammen perfekt. Und ich kann das bestätigen, das funktioniert zusammen perfekt, weil Troja ist im Prinzip die Vorgeschichte zur Odyssee. Überschneiden sich nur in dem Punkt des Trojanischen Krieges, also quasi der, oder nicht des Trojanischen Krieges, sondern der Zerstörung von Troja, mit der Szene natürlich mit dem berühmten Pferd. Und das hat echt Spaß gemacht. Das ist ein Film, der, wie soll ich sagen, wirklich absolut cheesy ist. Also, die Dialoge sind wirklich furchtbar bei Troja, aber das macht nichts, weil der einfach episch gemacht ist und der trieft Epik aus jeder Pore. Das kann man schon sagen. Und für 2004 vor allen Dingen wo es schon einfach dann, wie du schon sagst, nach diesem Revival von so Sandalenfilmen absolut on vogue war, fette Hollywood-Schauspieler in so ein Ding reinzustopfen und dann einfach einen fetten, großen, breiten, episch langen Film zu machen. Das hat einfach funktioniert. Das ist ein Film, den kann man sich super angucken. Den würde ich auch nochmal angucken. Der hat Spaß gemacht. Brad Pitt zwischen körperlicher Prime und schauspielerischer nichts zu sagen haben, weil der wirklich einfach nur Regieanweisung kriegt, wo er irgendwie bedeutungsschwanger zur Seite in den Himmel schauen soll. Also das ist wirklich echt kaum zu ertragen manchmal in diesem Film, aber es hat gar nicht gestört. Es ist ein wirklich cooler Film, der mir richtig Spaß gemacht hat zu gucken, und das läuft halt perfekt mit der Odyssee ineinander. Deswegen wollte ich das noch sagen, dass ich den im Vorfeld jetzt zum ersten Mal geschaut habe und das hat halt super ins Programm gepasst. Um Mo noch mal ganz kurz beizuspringen, den 54er Odyssee habe ich jetzt auch noch mal geguckt. Ich, wie gesagt, in Teilen als Kind bestimmt auch gesehen, aber habe ich jetzt noch mal geguckt. Der ist natürlich aus heutiger Sicht echt schwer zu ertragen. Also der ist wirklich sperrig, wirklich. Das, manchmal sind so Szenen nur so angedeutet, das, und sind dann zack, so schnell wie sie begonnen haben, wieder vorbei. Der hastet echt durch dieses Setting durch, aber das mag man ihnen verzeihen. Trotzdem sieht man, dass für 1954er Verhältnisse da echt beeindruckende Tricktechniken teilweise sind. Das muss man dem Film wirklich zugutehalten. Und dass das Ding wahrscheinlich damals ein absoluter Straßenfeger war. Also ich habe mich mit dem Thema quasi auch schön um die Odyssee nochmal beschäftigt. Habe jetzt da drei Filme extra geguckt. Und das stellt mich erstmal zufrieden in diesem Universum.
Mhm. Mo, hast du nicht Troja im Director's Cut auch nochmal geschaut?
Nicht nochmal. Ich habe den mal gesehen. Das ist aber auch schon so 12 bis 13 Monate her. Aus dem Bauch würde ich alles unterschreiben, was Berg gesagt hat. Das ist ein, also ich schwanke noch. Ich möchte den eigentlich gerne jetzt nochmal gerne gucken und dann vielleicht tatsächlich nochmal die Odyssey hinten dran kleben. Aber ich weiß, dass der für 2004 ganz schön aus der Zeit gefallen ist und damals schon alt, für mich alt gewirkt hat, eben weil die Dialoge nicht zu dem passen, was du siehst. Und das Color Grading ist auch nicht so richtig geil, wenn ich mich richtig erinnere. Aber naja, ich meine, wir machen ja sonst nichts. Warum nicht, ne? Wie lange ist der nochmal, der Director's Cut? Der kann ja nochmal richtig
über 3 Stunden auch schon. Oh. Mhm. Aber ich muss sagen, ist einer der guten Director's Cuts da draußen. Hatte ich ja letztes Jahr mal schon drüber gesprochen. Ich liebe den Film, weil er so cheesy ist. Ich habe den 2004 aber auch im Kino gesehen und mit meinen Eltern, das weiß ich noch. Und mit denen war ich jetzt auch in die Odyssee. Das war eigentlich ganz schön. Ich meine, der Trojanische Krieg geht in dem Film 3 Wochen. Und Sean Bean überlebt. Also irgendwas ist merkwürdig. aber ich muss trotzdem nochmal sagen, Sean Bean als Odysseus, ich hätte mir gern den zweiten Teil angeguckt. Ich fand ihn sehr geil gecastet. Vor allem, den listigen Odysseus auch, ne? Also den wir auch gerade bei Kirk Douglas so sehen. Da war ja schon so auch sehr nah dran, hatte jetzt nichts mit diesem gebrochenen Mann, den mit Damon da verkörpert. Aber okay, um den Sack zuzumachen, Steven, wir wissen ja schon, du hast Troja gesehen und er ist komplett von der Festplatte verschwunden.
Ja, ich hab noch mal gekramt und ich meine, es gibt eine Szene, wo Brad Pitt auf einen zuläuft, hochspringt und dem so martialisch oben neben die Schulter reinsticht und das Schwert geht rein wie ein heißes Messer durch Butter und wieder raus. Daran kann ich mich noch erinnern, aber ansonsten ist wirklich alles weg von dem Film. Der ist bei mir nicht hängen geblieben mit sonstigen, keine Ahnung, ist aber auch, der ist halt 20 Jahre her.
Um's mit den Worten von meiner Mama zu sagen, bei Troja, da haben die Frauen die liegenden Rollen.
Ja. Und
dieser, das ist wirklich cheesy.
Und dieser Troja kommt ja auch völlig ohne Götter aus. Aber nichtsdestotrotz, ich find's schön, dass der Film nochmal ein kleines Revival bekommt, weil insgesamt, finde ich, steht der auch sehr Pate dafür, wie gut das Kino um dieser Zeit war. Also der ist wirklich optisch sehr opulent immer noch. Und wenn du dir manchmal so Blockbuster der letzten 10 Jahre anguckst, fragst du dich, wo ist das eigentlich hin? Dieser Aufwand, der in Filme gesteckt wurde. So, ne, auch so aller Fluch der Karibik und sowas, was wir da alles für Blockbuster in der Zeit hatten, die waren schon alle ganz schön aufwendig. Und es ist schön, dass Nolan das jetzt auch wieder so ein bisschen mit Odyssee etabliert, zumindest für diesen Film. Aber lasst uns doch jetzt dann in die Odyssee reingehen. Da können wir ja einfach mal, da würde mich mal interessieren, weil wir auch bei dir, Mo, drüber sprachen. Und ich meinte ja noch, ey, durch diese ganzen Debatten im Vorfeld, ohne dass ich die jetzt bitte alle durchsprechen möchte, aber nichtsdestotrotz, Ich hatte so einen Bock auf den Film Anfang des Jahres und es wurde immer weniger. Ich habe richtig gemerkt, wie jegliche Lust, diesen Stoff auf der Leinwand zu sehen, irgendwie weg wurde. Da waren mal die Kostüme schuld, da waren mal das Casting schuld. Dann ist alles irgendwie, also wisst ihr, was ich meine? Deswegen würde ich mal fragen, wie es bei euch war. Habt ihr euch denn auf den Kinobesuch gefreut? Steven, bei dir ist es ja jetzt noch am jüngsten. Fangen wir doch einfach mal bei dir an.
Also ich habe zwar am Anfang gesagt, dass ich Nolan Fanboy bin und dass ich auch jeden Film von ihm gucke, aber ich habe mich überhaupt nicht auf den Film gefreut. Gar nicht. Ich hatte zu keiner Zeit von Ankündigung bis Start im Kino hatte ich jemals irgendein Kribbeln in den Fingern. Ich habe den einfach geschaut, weil ich der festen Überzeugung war, dass es trotzdem ein guter Film sein wird, obwohl es nicht mein Stoff ist. Aber das hat mich von Anfang an alles kalt gelassen. Diese ganzen Diskussionen, vor allem halt auch um Schauspieler und Gender-Themen und so, das ist mir alles so egal. Es interessiert mich einfach nicht. Ich gucke mir am Ende den Film an und wenn mir nichts auffällt, dann fällt mir nichts auf und dann ist alles tutti paletti und so war es halt auch hier.
Okay. Berg, wie war es bei dir? Hattest du Bock oder wurdest du da irgendwie auch ähnlich wie ich so ein bisschen negativ beeinflusst, alleine weil das immer schon so ein Gesprächsstoff war?
Wie es heutzutage so ist, hat diese Diskussion oder mehrere Diskussionen, die so um den Film herum losgetreten wurden, die haben sehr schnell eine so absurde Erscheinung angenommen, dass ich ab einem gewissen Punkt sehr zeitig schon das völlig ausblenden konnte. Weil ich immer, wenn ich Odyssee gelesen habe, interessiert mich nicht. Ich will nicht wissen, was die da schon wieder labern, weil Hans und Franz aus der Ecke hinten links angerannt kommen und irgendwas von irgendwelchen Helmen, die nicht aussehen, wie damals erzählen. Und weil irgendwelche anderen sagen, ja, und Helena war nicht schwarz und das kann man doch nicht machen und die finde ich nicht geil und deswegen kann man die nicht als schönste Frau der Welt und was weiß ich nicht alles, ey, haltet doch mal alle euer Maul, guckt den Film, wenn der raus ist und dann könnt ihr euch drüber aufregen, meinetwegen. Also dieses im Vorfeld, das wird mir immer mehr zuwider. Wir haben schon oft bei anderen Filmen drüber gesprochen, die so gehypt werden, dass uns das einfach nur noch auf den Sack geht und mir geht es so sehr auf den Sack, dass ich bei so einem wunderschönen Prozess angekommen bin, dass ich das wegignoriere und dann stört mich das gar nicht mehr, weil ich das einfach weiß, dass die Menschen rotzend dumm sind und einfach im Vorfeld schon sich das Maul zerreißen und es funktioniert nicht. Und deswegen, da bin ich ausgestiegen schon lange jetzt mittlerweile und deswegen macht mir das gar nichts aus und deswegen hatte ich auch Bock, weil ich halt eben gesagt habe, Nolan macht einen Riesenfilm. Das muss man sich angucken und das mache ich auch und da hatte ich einfach wahnsinnig Freude dran, einfach ins Kino zu gehen, schönes IMAX, große Leinwand und Sound, der dich weghämmert und geil. Einfach das Gucken, Genießen und ja, hinten raus einfach dann feststellen, man hatte eine gute Zeit mit dem Film.
Es gibt ja so Kritik, die ja auch irgendwie gerechtfertigt oder auch Diskurs beitragend ist. Ich finde das völlig legitim, sich über die Rüstung aus zum Beispiel zu unterhalten. Bei einem fiktiven Werk muss man das natürlich immer in Relation setzen und vielleicht auch einfach mal sagen, ey, die Warnrüstung, die Spartaner und Trojaner damals getragen haben, sah halt aus wie eine Schubkarre, das willst du nicht. Das zum einen und oder auch die Sprache, darüber können wir ja auch nochmal reden. Mo hat ja gerade schon von der Übersetzung gesprochen, an der sich Nolan orientiert hat. Finde ich auch völlig okay, sich darüber zu unterhalten. Inwiefern das jetzt aber auch da, muss man halt sagen, bei einem griechischen 24 Gesänge umfassenden Werk mit griechischer Kunstsprache überhaupt legitim ist, weil ja eh alle Englisch reden. Auch das ist halt so eine Frage, die man sich dann am Ende stellen kann. Und über diesen Kulturkampf will ich gar nicht reden, weil das ist wirklich ganz großer Abschaum. Aber Mo, bei dir war es ja nun mal auch so, du hast sowas Ähnliches ja auch schon mal mitbekommen beim Tiger. Ist jetzt ein bisschen näher ran, ne? Als hier.
Die Mütze.
Aber die Mütze hat dich so, also bist du da irgendwie so drauf angesprungen, dass da irgendwie so drüber gesprochen würde, Rüstungen sind nicht akkurat oder die Sprache? Hat dich
die
so
sind das gestört? Wirklich, also es geht mir tierisch auf den Sack, wenn du das eingibst bei YouTube, dann siehst du sie ja alle. Hans, Franz, Günther, Clara und Petra sind ja alle plötzlich historische Spezialisten, was das angeht. Von denen hat kein Schwanz irgendwann mal irgendwas Anständiges von sich gegeben. Die sind jetzt alles Weltmeister im ganz genau Wissen, was hier richtig ist und was falsch. Selbst die Bekannten, die bei denen ich ja weiß, dass du sie auch dir gerne mal anhörst oder sowas. Ey, klemmt euch doch einfach, wenn ihr über diesen Film redet, das zu vergleichen mit, aber im Buch war das so und so. Als hättet ihr A, das je gelesen, ihr Vollpfosten, und B, es gibt überhaupt keinen Grund, das hier ist 2026, Das ist eine Version, die er schaffen wollte, wie er sie schafft. Er verändert Dinge. Übrigens passiert das ja bei Buchverfilmung andauernd, links und rechts. Mal besser, mal schlechter. Aber sich hin, also du kannst ja den Film scheiße finden. Kannst sagen, nee, das ist mir zu groß. Matt Damon ist mir nicht männlich genug. Das habe ich auch schon gehört. Du, der ist eine Handbreit größer als ein Barhocker. Das könnte ich sogar nachvollziehen, dass man den nicht als männlich genug empfindet. Aber, und hier, naja, Tom Holland ist jetzt auch nicht gerade so kernig, ja. Aber sich hinzustellen und zu sagen, hier, Helena ist schwarz und hier die Figur, die Elliot Page spielt, die ist ja aus dem Ilias und die gab es da ja gar nicht. Und ist doch mir egal. Das ist doch rund. Er macht das vorne, weil es hinten was erzählen soll. Und auf dem Weg dahin ist das eine Variante, die er gedreht hat. Seit es dieses Schriftstück, nenne ich es jetzt mal, gibt, dieses Poem, das Gedicht, wird jede Wiederaufführung verändert. Da gibt es sogar klassische Essays drüber, die älter sind als wir alle, in denen sich Leute darüber echauffieren, dass das jedes Mal was anderes ist und keiner eine 1:1 Übertragung macht. Ja, warum wohl nicht? Dafür ist es doch gar nicht geschrieben worden. Die Kernelemente sind doch die wichtigen Sachen. Worum geht's denn? Es geht ja nicht um den Zyklopen und es geht nicht um Circe und es geht nicht um die Sirenen. Es geht nämlich nur um die Metaebene darunter. Wenn du die ganze Zeit Monster gucken willst, dann ist das sowieso nicht das Richtige für dich. Ich finde, wir sind zu zweit hingegangen, wir hatten viel Spaß, wir haben die 3 Stunden nicht gemerkt. Gar nicht. Das musst du auch erstmal bringen. Ne, Paula fragte mich an einer Stelle, wann ist ein guter Moment zum Pullern gehen? Sage ich, das habe ich gegoogelt vorhin. Wenn die Ritter aufhören zu kämpfen, musste los. Und danach kommt Circe. So, und dann ist sie schnell los. Das kann man mal machen, damit man da nichts verpasst. Sounddesign geil. Ludwig Göransson, das ist ein Hammer-Soundtrack. Der macht auch so Spaß und knallt dir ordentlich um die Ohren. Die Synchro war geil. Ich bin ja sonst, wisst ihr ja, nicht so ein Fan deutscher Synchro, aber hier die Stimmen, die man kennen sollte, die kennt man alle und das haben die alle gut gemacht. Die Übersetzung, ich wusste ja, was mich da erwartet, selbst wenn es schon 6 Jahre her ist, dass ich das da gelesen hatte. Und es ist halt einfach ein Brett von Film. Den kann man nicht, also wirklich, wenn sich da draußen einer hinstellt und sagt, ich finde den doof, weil Helena ist schwarz, ja, dann verpiss dich. Weißt du, geh in eine Mülltonne, absolut. Zieh zu Oscar in eine Amen. Tonne und fertig. Also du kannst das nicht und du kannst auch Elliot Page nicht doof finden, weil sie macht, für das, was sie da macht, macht sie, macht das gut. Also so, ich finde natürlich auch, also wenn ich jetzt die Kartei durchaus nochmal reingehen darf, ich finde auch nicht alles gut. Also das Drehbuch konnte mich nicht ganz überzeugen. Ich finde zum Beispiel, weil Herr Elliot Page an einer bestimmten Rolle mehr Raum bekommt, geht jemand anders, nämlich dieser blinde Typ, so ein bisschen unter. Das hätte ich mir lieber anders gewünscht, weil da hätte man ihn auch weglassen können. Anyway, und ein paar Dialoge sind schwierig. Robert Pattinson, da muss man sich dran gewöhnen, wie der Schauspieler, finde ich. Also mir so ist das vorher
geil.
Noch nie...
Ich meine, jetzt reden wir jetzt eh schon drüber, aber Mann, wie kann man denn so geil so einen ekelhaften, feigen Lappen spielen? Ja. Oh, das ist einfach nur toll.
Also das hat das er wirklich
gut... Das ist seine Kernkompetenz.
Ich will ihn einfach nur... Wer will ihn denn nicht verprügeln, wenn man den Film sieht? Das ist doch... Das hat so einen Spaß daran.
Also hier ist es einer der wenigen Filme neben Tenet, wo ich sagen muss... Und Insomnia tatsächlich. Diese 3 Filme, also der hier und diese beiden, haben für mich ein Problem. Und das ist so ein bisschen das Erzähltempo. Das ist gut, aber das ist nicht auf dem Niveau wie Memento zum Beispiel ist oder Inception oder sowas. Da ist das Erzähltempo bap, bap, bap und es hält dich bei der Stange und sowas. Aber selbst die Durststrecken sind hier gut, weil ich, und ich sag's jetzt mit voller Inbrunst, ich mochte Matt Damon in der Rolle. Ich finde, das hat er gut gemacht. Er hat mich abgeholt. Ich habe dem das alles geglaubt. Er sah kernig aus. Ich habe dem, fand das auch super, dass der wirklich ausgemergelt, aber immer noch gut in Form aussieht mit seinen weißen Haaren da auf der Insel und dann später so. Und wir lernen immer mehr kennen. Fand ich gut. Ja.
Mit Damon wirklich, ich springe dir bei. Wirklich toll in der Rolle. Oh. Gibt's gar nichts, der kann den Film tragen und er hat auch genügend Muckis am Körper, um das wirklich auf seinen Schultern tragen zu können. Also Hut ab, finde ich gut. Und ich weiß, was du meinst mit dem Tempo, aber es passt total zum Thema. Also das ist halt einfach eine Odyssee über einen Typen, der sich immer wieder verirrt, immer wieder irgendwo eine Station hat, wo er viel zu lange sich aufhält, seinen Weg nicht findet, dass da so immer so Ruhepausen drin sind, finde ich eigentlich.
Ja, das meinte ich, aber das meine ich gar nicht.
Inhalt, finde ich irgendwie geil.
Das verstehe ich, das meine ich aber gar nicht. Was ich zum Beispiel meine, ist tatsächlich auf dem Schiff zu sein, am Strudel, Kurve kriegen. Dieses Setting, das war mir zu gehastet. Und das meine ich mit Tempo, weil wir geben hier zwei großen Elementen meiner Meinung nach nicht genug Raum, zum Beispiel. Da sagte Paula neben mir auch, ach, das ist schon vorbei, ach so, ja, ja, so. Und ich bin auch nicht, also ich fand das jetzt auch nicht schlimm, also nochmal, die Veränderung, die er gemacht hat, wir wollen ja gar nicht spoilern, aber die Veränderung, die er gemacht hat zu dem, was man allgemein kennt, finde ich nachvollziehbar. Ich fand das mit den Sirenen, wie er das gelöst hat, fand ich auch gut, fand ich spannend, anders, hätte ich so nicht erwartet. Und ist mir wahrscheinlich lieber als, ich habe es in anderen Versionen schon mal gesehen und man kennt es auch aus anderen Filmen, immer wenn die Rede ist von dem Licht, das so hell ist wie noch nie etwas oder der Sound, der so bezückend ist wie sonst noch nie wie es. Und dann hörst du irgendwie einen Sound oder siehst irgendwie ein Licht und denkst dir nur, hä? Ne, denken wir mal an die Farbe aus dem All oder sowas. Ja, die ist nicht besonders geil. So, aber wenn du sie halt eben nicht zeigst, sondern nur, was sie mit den Leuten macht. Da könnte es schon wieder geil werden, weil du dich fragst, wie sieht die wohl aus? Und das, finde ich, ist so ein Element, das hat mir, das macht mir da mehr Spaß.
Ja, natürlich wurde sich im Vorfeld hier darüber echauffiert, dass ich hier ein durch die Folge durchführen möchte. Natürlich wollte ich euch gerade fragen, wie ihr den Film gesehen habt und wollte kurz eine Synopsis. Aber mein Gott, das ist die älteste Geschichte der Welt. Das sparen wir uns jetzt. Das, wie ihr es gesehen habt, würde mich dann aber trotzdem noch mal interessieren, weil du es ja schon aufgegriffen hast, Mo. Gehen wir aber trotzdem mit, ich möchte gern auch jetzt dann natürlich auch mitreden zu dem, was ihr gerade gesagt habt, weil du hast es gerade irgendwie gesagt, du hättest das nicht so erwartet. Und ich finde, das ist sehr, sehr essentiell für den Film, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin mit erstmal keiner so besten Grundstimmung die letzten Wochen zu dem Film rumgelaufen, habe dann versucht, mich zu neutralisieren, auch ähnlich so wie Berg, einfach gar nichts mehr zu lesen und sowas auch immer. Und ich bin dann halt einfach erwartungslos da rein, außer dass es halt fett wird. Und ich habe einfach diese Art von Film von Nolan irgendwie, auch wenn das blöd klingt, nicht mehr erwartet. Ich habe gedacht, ich kenne den Mann jetzt. Aber ich sehe plötzlich, dass er ähnlich wie ein Oppenheimer gar keine Heldengeschichte erzählt, sondern er, was heißt ich, fast schon Anti-Held dekonstruiert und auch so den Mythos dekonstruiert und dann einfach auch so ein bisschen die Perspektive auf die Geschichte verändert dadurch oder zumindest eine andere Perspektive öffnet. Das fand ich stark, hätte ich so nicht gedacht. Dann muss ich sagen, ich habe noch nie so viel Horror-Vibes bei Nolan empfunden, weil ich finde, das ist auch etwas, was er bislang gar nicht gemacht hat oder konnte so gut. Also ich erinnere mich an schlechte Jumpscares bei Batman noch, ja, aber ansonsten, die Szene mit dem Zyklopen, die hat mir tatsächlich einfach Angst gemacht. Also natürlich, da hat alles reingespielt mit dem Sounddesign und sowas. Und auch das mit Circe, das waren einfach fast schon Body-Horror-Szenen. Und ich muss sagen, es gibt ja hier und da so Gerüchte, dass er vielleicht mal sich traut, einen Horrorfilm zu machen. Ey, I'm into it. Also irgendwann hat Stanley Kubrick ja auch am Ende seiner Karriere irgendwann gesagt, ich mach mal The Shining. Also von daher wäre ich dran interessiert, Christopher Nolan, gern machen. Und ich, was du gerade gesagt hast, Mo, das ging mir ähnlich, so vom Empfinden. Ich habe mich dann aber auch irgendwann gefragt oder mir so gedacht, offensichtlich ist Nolan gar nicht so an diesem Spektakel interessiert. Der lässt sie da auf die Insel laufen und dann passiert das, aber eigentlich fliehen die ja dann schon wieder. So, also letztendlich gibt es nicht dieses Hollywood-Spektakel. Also wenn die Laistrygonen da kommen, dann gehen die dahin, zerkloppen die und die rennen weg. Da gibt's keine List oder irgendwas. Und ähnlich war das auch mit Skiller und beziehungsweise einfach auch da mit den Sirenen, dass da erwartet man eigentlich den Fluch der Karibik 3-mäßig, dass die sich dann in den Strudel da reinbegeben und gegen Monster kämpfen, die vom Himmel kommen oder was auch immer. Aber die fahren halt einfach dran vorbei. Und irgendwie fand ich das so erwartungsbrechend, aber irgendwie auch erfrischend. Wisst ihr, was ich meine? Also mir hat das irgendwie dann getaugt, weil das eben einfach, obwohl wir einen Film über die Odyssee sehen, sagt er, aber Fantasy interessiert mich gar nicht so sehr.
Ja, aber ja, also verstehe ich und sie ist ja dann auch unausweichlich an der Stelle, ne? Also ich so, aber sie kam mir halt so ein bisschen dünn vor. Das ist aber auch so von den ganzen, der Rest, ne, nochmal, wir müssen halt sagen, es sind ja Mythen, das, nichts davon ist passiert, jetzt kann man sich dann die Mythe nehmen und guckt, was kann ich davon umsetzen, er ist ja jetzt auch nicht der größte Fan von CGI, also macht er das alles mit Knetgummi und Kaugummi und ein bisschen Panzerband und dann sieht es halt so aus, wie das aussieht, dafür ist der Zyklop tatsächlich wirklich super geil geworden, da kann man, also das ist auch so eine Szene, wo ich sage, ich fand die gut, diese ganze Szenerie oder sowas, dass sie eben anders ist als bei allen anderen Verfilmungen und das kann man ihm ja natürlich, wenn man das möchte, kann man ihm das ankreiden, dass ja eigentlich er irgendwie so spitzfindig sich mit diesem Zyklopen unterhält und sowas. Aber das ist halt eben, wenn du die alte Verfilmung anguckst, auch immer so ein Punkt, wo du dich fragst, ah, es wirkt schon so ein bisschen komisch.
Ich bin froh, dass er sich nicht besoffen hat. Ja, ja.
Ja, genau. So, und dann das hier ist tatsächlich, ich hatte auch Mitleid mit dem Zyklopen. Weißt du, der lebt da, der züchtet seine Schafe, der behandelt die alle gut, dann kommen diese Nappel da angeflitzt und wollen ihn offensichtlich irgendwie beklauen oder was, und dann pieken sie ihm auch noch ins Auge. Also, dass der dann Papi angerufen hat, hat gesagt, mach mal Wind und Wasser und setz den zu, finde ich total nachvollziehbar. Also ich bin Team Zyklop auf jeden.
Ja, voll.
Schön. Ja, finde ich auch. Ich glaube, es kristallisiert sich so, dass wir den Film alle irgendwie sehr ähnlich, glaube ich, wahrnehmen. Ich hatte natürlich einfach an Nolan diese riesen Erwartungshaltung, dass das schon halt mindestens sehr, sehr, sehr stabil wird. Und das ist es. Und es ist vom Technischen her Wahnsinn. Also der Mann, wie Mo gerade gesagt hat, der will CGI nicht, der macht das alles practical. Der hat selbst die Verwandlungsszenen bei Circe practical gemacht. Und dann darfst du nicht vergessen, das ist mit IMAX-Kameras gedreht. So eine Kamera muss nach 3,5 Minuten das Magazin gewechselt kriegen. Und die sind einfach 130 Kilo schwer. Und solche Szenen, solche monumentalen Riesensachen, die der hier abgefilmt hat, der Mann, das ist einfach völlig krass, sowas technisch umzusetzen. Es sieht geleckt aus. Es ist der absolute Augenschmaus. Es ist mit einer tonalen Wucht gemacht. Das habe ich aber auch irgendwie leider ein bisschen erwartet, dass das halt gut ist. Und das macht es nicht schlechter, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will damit. Ne? Mir war klar, dass das gut wird. Und Nolan typisch, allerdings auch sehr orientiert an der Geschichte selbst, ist das halt wahnsinnig geschickt wieder erzählt mit Flashbacks, mit das spielt davor, jetzt springen wir in die Gegenwart, dann in die Parallelhandlung mit Telemachos und so. Also das ist einfach auf den Punkt. Wir haben das bei Oppenheimer in absoluter formvollendeter Perfektion gesehen, wie man zwischen Szenen hin und her springen kann. Hier steht das dem in nichts nach. Das ist auch super. Und absolut, 3 Stunden merkst du nicht. Du bist durchweg völlig unterhalten, auch wenn es Ruhepunkte gibt, aber es ist nie zäh oder langatmig. Und das sind so die positiven Punkte, die ich mitnehmen muss. Und trotzdem ist mir eben auch aufgefallen, dass ich manche Sachen sogar gerne ein bisschen intensiver hätte erzählt bekommen. Ein bisschen länger, vielleicht mit anderen Fokus oder irgendwas. Das kann ich schon sagen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja vorhin angesprochen, die Relevanz für mich. Ich habe jetzt einfach keinen Film über die Odyssee gebraucht. Und auch nachdem ich den gesehen habe, denke ich mir, ja, der hat halt einfach eine Geschichte, die popkulturell natürlich immer noch präsent ist, einfach jetzt mal mit modernsten Mitteln erzählt. So, das ist cool. Aber brauchte ich das?
Den Kritikpunkt verstehe ich nicht. Das musst du mir mal erklären. Also, wann gab es denn je eine Relevanz, einen Film über die Odyssee zu drehen oder halt nicht? Also das hat doch Nolan gemacht, weil es ein Herzensprojekt ist, und ob er das jetzt oder natürlich, das hätte dann für ihn eine Relevanz, weil wenn er es vor 20 Jahren gemacht hätte, hätte er es anders gemacht, ja. Aber du gehst doch jetzt vom Zeitgeschehen aus, oder verstehe ich das falsch? Also ich verstehe die Kritik einfach nicht.
Nee, ich finde, es ist gerade eben nicht die Zeit dieser Filme.
Also, wann ist denn der Film für die Odyssee? Also,
naja, zum Beispiel damals, als es diesen riesen Revival gab mit solchen Filmen wie Gladiator, mit, was weiß ich, Fluch der Karibik und so, da waren ganz viele dieser Arten von Filme irgendwie zur gleichen Zeit, plus minus 1-2 Jahre am Start. Das hast du halt jetzt halt gar nicht, und man kann das machen. Es ist auch ein guter Film geworden. Ich hab ihn bloß einfach nicht gebraucht, so unbedingt. Aber
versucht er nicht eher zu zeigen, dass das immer relevant ist, Berg?
Also ich, ja, das also, kann er ja machen.
Also das Thema meine also ich so, ne?
Plus für mich erschließt sich die aktuelle Relevanz nicht so.
Okay,
also verstehe. Ich finde auch, das ist kein Film, der irgendwie 1000 Schichten hat. Ich finde, das ist einfach eine Story, die erzählt, straightforward. Da gibt's nicht viele Meta- und gesellschaftskritische Themen oder irgendwas. Das ist einfach eine Geschichte, die damals natürlich in sich viele Themen der Menschheit verarbeitet hat, die sind hier auch drin. Aber das ist jetzt hier nicht so, dass du irgendwie 1000 Sachen jetzt hier philosophisch totdeuten kannst oder so. Also das ist jetzt kein Film, der jetzt, finde ich, super zum Nachdenken über irgendwas aktuell gesellschaftsrelevantes nachdenken lässt. Geht mir gar nicht so bei dem Film.
Also mir schon, weil er eben durch die Veränderung, die Nolan da ja maßgeblich eben mit mit Odysseus gemacht hat, ist, der hat einfach ganz klar PTSD und die Message ist, Krieg ist Hölle, wie du es drehst. So. Und macht dich kaputt und du stellst dich dann so sehr in Frage, dass du auf dem Heimweg dich vielleicht sogar mit Absicht verläufst und dich ablenken lässt und sowas. Also ich finde schon, da gibt es gerade jetzt aktuell schon eine Relevanz. Aber nochmal, also ich weiß, habe auch gelesen, dass es eben so ein Herzensding von ihm war. Er kriegt ja alle Mittel, die er braucht. Da muss man sich keine Sorgen machen. Und dann hat er hier einen Film abgeliefert, der durch diese Veränderung tatsächlich, ja, ich meine, was ist Krieg als die älteste Ursünde, die wir immer schon hatten und immer haben werden? Und die Odyssee und der Fall von Troja ist ja das beste Beispiel für absolute Sinnlosigkeit. Ne, da ist eine Braut mit dem anderen durchgebrannt. Also da ist die Braut von Punisher ist mit dem anderen durchgebrannt und
Menelaus, aber ja, er war einfach nur der Punisher, das stimmt schon.
Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende von Leben zerstört. Und wir leben leider in einer Zeit, in der wir links und rechts überall aktuell wieder Kriege haben. Ich glaube schon, dass das passt. Das muss nicht jedem passen im Sinne von, das ist aber nicht die Odyssee, die ich mag oder die ich gerne hätte, aber das ist halt die wir jetzt gerade gekriegt haben. Also lese ich zumindest da rein.
Steven, du hast ja das jetzt auch in Frage gestellt. Würdest du da ins gleiche Horn blasen wie Mo? Und generell bist du ja noch, konntest du ja noch gar nicht sagen, wie denn deine historienschinkenfeindlichen Erwartungen nun letztendlich.
Hast du dir ein paar Sandalen gekauft?
Ja, genau. Wie war's denn für dich? Ein paar
Adiletten direkt danach angeworfen.
Erzähl mal.
Oh, ey, ihr habt so viel erzählt und ich hatte zu so vielen Sachen, die ihr genannt habt, auch schon Gedanken. Und da jetzt nochmal einzuklinken, wird auf jeden Fall auch eine kleine Odyssee für mich. Also was ich auf jeden Fall aufgreifen möchte, ist das, oder anders. Ich finde halt, trotz der neuen Facetten, die er jetzt ja auch mit reingebracht hat, dass das Nolan-Film ist. Also diesen Realismus, den er mit reingebracht hat, trotz einer Fantasy-Story, das ist so das, was ich halt erwartet habe und ich wusste halt nicht, wie er es umsetzt und ich fand den ersten Moment, wo ich den Zyklopen gesehen habe, dachte ich so, oh, krass, geiles Design, habe ich so in der Art vorher noch nicht gesehen und das passt halt zu Nolans Art, einen Fantasy-Streifen halt zu machen. Auch das mit Circe, das ist für mich die deutlich größere Horrorszene gewesen, weil da saß ich echt da und dachte, also das hat mich angefasst, im wahrsten Sinne des Wortes. Wirklich eine krasse Szene und mich hat das halt wirklich, obwohl es ja so ein, er geht von A zu B zu C zu D zu E, ne, also es wird ja eigentlich nur eine Station nach der anderen abgehandelt, aber gerade durch diese Erzählweise und diese Art und Weise, wie er halt die Sachen halt einfängt, wie gesagt, ob es nun das Design des Zyklopen ist, ob es die Verwandlung bei Circe ist, ob das diese besondere Art bei den Sirenen ist, die Mo schon angesprochen hat, ja, oder dann auch bei Scylla und Charybdis, das, ja, ich da hab dann auch gedacht, okay, das war jetzt schnell vorbei, aber irgendwo muss man dann halt auch bei einem 3-Stunden-Film das ja so zusammenschrumpfen, dass es halt Sinn ergibt und ich saß halt einfach total gebannt die ganze Zeit da. Ich habe den Schauspielern alles abgenommen. Ich habe auch einen großen Kritikpunkt, den es ja hier auch wieder gab, dass es zu wenig Emotionen drin sind, dass man den Charakteren nicht nahe kommt. Das sehe ich bei Tenet und das sehe ich auch ein Stück weit bei, was hat dann
Oppenheimer, Dunkirk.
Bei Dunkirk, also bei den beiden Filmen, da sehe ich das total, finde es aber für die Filme nicht schlimm. Aber hier muss ich halt sagen, dass ich total mit Odysseus mitgefiebert habe. Ich habe trotzdem ihm auch abgenommen, dass er zerrissen ist, dass er nach Hause will, dass er zu seiner Frau will. Und ich fand Anne Hathaway halt großartig als seine Frau, die halt auch diese große Zerrissenheit, diese Sehnsucht, ihren Mann halt endlich wieder zu sehen, absolut großartig rübergebracht hat. Und also ich saß am Ende auf jeden Fall freudig beseelt da und hatte mit dieser Odyssee sehr viel Spaß. Ich finde, das ist ein großartiger Nolan-Film gewesen und ich freue mich für ihn, dass er jetzt seine Vision so umsetzen konnte, wie er es anscheinend wollte und dass dann so ein großartiger Film dabei rumkommt, umso besser.
Ja, Schönchen. Also ist niemand so richtig enttäuscht. Sehr schade heute. aber Ich würde sagen, ich habe auch noch ein paar Flaws, die ich kurz loswerden möchte. Und dann würde ich gern noch mal so einen Mini-Spoiler-Part machen, weil ich über das Ende reden will, wo Mo auch gerade schon rumgetänzelt ist. Eine Sache muss ich aber noch einschieben. Die Szene mit den Riesen, also die Laistrigonen, die sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Kannibalenstamm. Aber wisst ihr, wie die das gedreht haben?
Ich habe es heute auch gesehen.
Hast du gesehen?
Gemacht haben, ja.
Ich habe tatsächlich...
Fand ich ziemlich cool.
Kriegst du es noch zusammen?
Naja, die haben halt für die Riesen, haben sie halt riesengroße Schauspieler gecastet. Also alle, die über sieben Fuß
genau. groß sind.
Und nur Menschen unter 1,50 für die Soldaten, die sie dann in die...
Das sind
Kostüme
einfach haben. Wirklich genau tatsächlich große Menschen gegen kleine Menschen gelaufen. Es ist sogar literally eine Frau, eine sehr muskulöse kleine Frau, die dann halt von hinten da Matt Damon spielt. Das heißt, auf diesem Plakat, wo das auch drauf ist, ist einfach eine Frau. Und Matt Damon hat gesagt, ich hatte noch nie so krasse Oberarme wie in dieser Szene. Es ist halt einfach kein CGI in dieser Szene, wo ich halt dachte, ist ja logisch, aber das ist, ich meine, das ist so, der Typ macht noch Texas Switch. Ich mag sowas einfach. Also, dass du einfach so diese geringen Oldschool-Sachen noch machst. Aber ich mochte den auch sehr und mehr, als ich halt wirklich dann dachte. Das ist so ein bisschen, ich betrachte diesen Film als Fan von Historienfilm oder Fan von griechischer Mythologie, der ich ja nun mal Zeitlang meines Lebens immer so war. Dafür ist er mir eigentlich zu wenig Fantasy. So, das ist aber auch ähnlich so wie wenn ich sage, Nolan macht einen Batman-Film. Der nimmt halt alles raus, was den Comic ausmacht. Und am Ende bleibt ein Thriller mit einem Typen mit einem schwarzen Anzug. Nichtsdestotrotz, der entzaubert, der nimmt, das ist kein tolles Fantasy-Epos hier mit ganz viel Herz und Magie, also das gar nicht. Aber das ist irgendwie auch cool. Also das ist halt, das kann man von Nolan noch nicht erwarten. Das ist nicht sein Style. Nichtsdestotrotz, ich habe tatsächlich einige Kostüme nicht so geil empfunden. Also da muss ich sagen, hatte teilweise ja, was ist ich bin da auch House of the Dragon verwöhnt und sowas. Ne? Das Production Value in solchen Serien ist so groß, da sah das hier einfach tatsächlich nicht so krass aus. Wenn ich mir sage, wenn du schon auf Akkuratesse scheißt, dann mach halt einfach geile Styles. Wobei das Kostüm von Agamemnon, das ist schon mega kultig, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Das ist auch nicht umsonst so ein bisschen das Wahrzeichen des Films. Alles cool. Die Action, ich muss sagen, das kann auch aber einfach an, wir saßen zweite Reihe IMAX, ich habe am Ende gar nichts mehr erkannt. Und das ist halt auch einfach, er kann halt einfach keine guten Action-Szenen, jedenfalls keine Hand-to-Hand-Sachen oder Gefechte kann er einfach nicht gut machen, wenn er aus dem Scale rausgeht. Da habe ich teilweise auch einfach wieder, ja, leider nicht viel Spaß bei gehabt. Und an sich muss man sagen, es ist schon eine krasse Celebrity-Parade. Also immersiv ist das dann natürlich nicht, wenn da die ganze Zeit Leute, es ist auch nicht so schlimm, dass die alle gebleachte Zähne haben und das ist alles, das interessiert mich alles nicht, aber du denkst dir halt, eigentlich sitzt du im ganzen Film nur da, ach krass, der ist auch da, woher kenne ich denn den, welcher Patel ist das jetzt gleich nochmal, ach so, alles klar, okay, Samantha Morton, die habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen, wo war denn das, also ich habe den ganze Zeit so einen eigenen Film laufen gehabt, weil du kanntest ja jeden Statisten in diesem Film. Und da muss ich schon sagen, das ist halt in Oppenheimer auch schon so gewesen. In Oppenheimer hat es aber auch irgendwie eine Bewandtnis, weil du die ganzen historischen Figuren ja irgendwie merken konntest. Aber hier hättest du es gar nicht gebraucht. So, ne? Was ich dann aber wieder geil finde, ist, dass du diese ganzen Celebrity-Heads nicht aufs Poster haust, sondern einfach nur einen fucking Helm von hinten, der einfach so jeden Bahnhof und jedes Plakat, jede Bushaltestelle. Und wenn du nicht weißt, um was es da geht, weißt du nicht mal, was das ist. Also die Cojones zu haben, dass du da nicht Zendaya und Tom Holland drauf packst, sondern einen fucking Helm von Agamemnon, der da einfach 5 Minuten im Film zu sehen ist, von hinten, muss sagen, künstlerisch wertvoll. Das gefiel mir sehr. Ja. Aber wenn ihr sonst jetzt nichts mehr Allgemeines habt, würde ich gerne nochmal über das Allgemeines habt zum Film, was ihr loswerden wird, würde ich gerne über das Ende des Films nochmal reden.
Dann lasse ich auch bloß kurz meine Kritikpunkte mal ganz kurz noch da.
Ja.
Also ich hatte halt eben auch schon das Gefühl, dass das ein großer Film ist mit ganz, ganz viel drin und trotzdem nicht so alles ganz, manchmal hätte man gerne sich mehr gewünscht, manchmal hätte man sich gedacht, oh, lass das doch weg und so. Am Ende kriegen wir den Film, den wir kriegen und er war durchweg unterhaltsamer, aber trotzdem würde ich das ein bisschen ankreiden. Und ich finde eben auch, es gibt fantastische Szenen. Also ich würde ganz vorne mit dabei sehen, die Szene im Hades.
Oh ja.
Fand ich fantastisch, auch optisch. auch wie geil die Idee dazu war. Wir sind die ganze Zeit im mediterranen Mittelmeerraum. Wie schaffen wir das, dass der Hades komplett anders aussieht? Wir drehen das in Island. Also das sieht man und das sieht halt scheißgeil aus. Einfach nur dieses schwarze Vulkangestein, Nebel, Kälte und keine Weitsicht und alles irgendwie so komisch flach.
Na, und dass die Stuntleute wirklich auch einfach da eingebuddelt waren, sowas.
Ja, halt, ne? Genau. Also wirklich, das ist für mich die beste Szene des Films, fand ich großartig. Und ja, natürlich die Szene bei Circe, einfach dieser Horroraspekt, wirklich gut gemacht. Samantha Morton, absolut geil in der Rolle. Hat mir wirklich gut gefallen. Und dann hört es bei mir so langsam auf mit den Szenen, an die ich mich erinnern werde. Also es sind gute Szenen, aber nichts davon weiß ich in 2 Monaten noch. Mhm. Das muss ich halt zugeben. Es gibt nicht so viel Memorables. Und dann, trotz des Casts, der so Show läuft, die eigentlich alle einen guten Job machen, muss ich halt trotzdem einmal sagen, ich kann mit Tom Holland in der Rolle nichts anfangen. Mag ihn gerne, aber der passt wirklich so gar nicht da rein. Also da hätte jeder andere wahrscheinlich das besser machen können als er. Ich finde den nicht, also vor allen Dingen dann am Ende als König, also fürchterlich. Also da ist er fast auf dem schlimmen Level wie Orlando Bloom in Troja, also genauso milchgesichtig. Das hat für mich nicht so gefunktioniert. Trotz alle anderen funktionieren wirklich gut. Also das hat mir gefallen. Auch zum Beispiel Zendaya mit ihren 5 Minuten Screentime, absolut genau die Aura, die sie ausstrahlen soll, das macht sie.
Ja, also ich bin ja erwiesenermaßen auch nicht der größte Fan von Tom Holland. Seine Schauspielleistung ist tatsächlich eine Kartoffel beim Abkühlen zugucken. Ich habe ihm den weinerlichen Teenie abgenommen. Der muss seinen eigenen Weg gehen, meinetwegen. Mir ist das tatsächlich, Entschuldigung, auch ein bisschen zu viel. Es muss jetzt immer Zendaya drin sein. Es muss jetzt irgendwie auch immer dann so ein Tom Holland oder so ein, also wenn es Tom Holland nicht gewesen wäre, dann wäre es Tiny Tim gewesen. Einen von beiden müssen wir offensichtlich ertragen. Auch Zendaya, ja, also die Rolle hat eine Schwere, weil er sie sich so ausgedacht hat, aber das hätten andere Leute vielleicht besser gemacht. Und leider komplett unnütz und warum drinne, ist halt Charlize Theron. Ne? Kriegt halt keine Backstory, gar nichts. Läuft nur von A nach B, fängt ein paar Fischchen und sieht für ihre, keine Ahnung was jetzt ist, 76, halt noch knackig aus, aber ja, weiß ich nicht.
Da muss man auch wirklich, glaube ich, wissen, was sie spielt, so ein bisschen.
Ja, aber das wird dir nicht erzählt und es wird dir auch nicht die Zusammenhänge und sowas. Gut, will er nicht, er will nicht das Spektakel, er will die Götter rauslassen, ist auch alles total fein. Aber wenn du so gar nicht sagst, warum, welche Art von Motivation steckt dahinter, so, sie kriegt ja gar nichts, das ist dieser Kritikpunkt, den er ja oft kriegt. Du hast eine tolle Frau und du gibst dir nichts zum Schauspielen. Und das muss er sich leider sagen lassen. Das ist bei ihr ist das exakt der Fall. Sie kann Schauspielern, das wissen wir ja, aber du gibst dir nichts zum Schauspielern. Sie sitzt nur vor Matt Damon, guckt ein bisschen bedröppelt und gibt dir was zu essen. Und mehr ist da ja nicht so. Und das fand ich
ja auch ganz interessant, die Rolle, die sie hier spielt. Also spielt ja Calypso, bei der er ja 7 Jahre verbracht hat. Die ist ja in dem 1954er Film.
Eine Frau.
Ist diese Rolle verbaut zusammen mit Circe und wird gespielt von der Schauspielerin, die auch Penelope spielt.
Ja.
Das fand ich einen geilen Kniff in dem 54er Ding.
Macht ja auch Sinn, weil er ja, ne?
Ja, total.
Jetzt machen wir genau das, was ich ja hasse. Im Original bleibt er ja bei Circe und knattert die eine Weile. Und dann macht das in der 54er Version, macht das ja total Sinn. Die sieht aus wie seine Frau, also hat starke Ähnlichkeiten. Es kann es ja so schlimm nicht sein, so ungefähr, ne?
Mo, ich aber möchte gesagt, deine Übersetzung mal lesen.
Ja, das ist so. Wir können uns ja noch freuen. Elon Musk geht ja dermaßen die Straße rauf wegen diesem Film, dass er ja gesagt hat, seine bescheuerte Kack-KI Grok wird ja noch dieses Jahr eine werksgetreue Verfilmung präsentieren. Ich kann es nicht abwarten. Ich kann es nicht abwarten.
Oh je. Da machen wir dann auch
werksgetreu hört natürlich bei ihm auch auf, dass seine ganzen Gummifiguren aus der KI natürlich auch alle Englisch reden werden, weil an das Griechische traut er sich bestimmt nicht ran.
Vielleicht macht er ja dann auch Troja werksgetreu.
Ja. Wow.
Sieben, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, nur, dass ich alle Kritikpunkte, die ihr genannt habt, nicht so stark wahrgenommen habe. Also ich kann das nachvollziehen, so wie ihr sie jetzt dargelegt habt. Ich finde es halt auch spannend, wie du, Sandro, einfach die Schauspielerauswahl, einfach, da sind so viele geile Schauspieler drin, das hat dich abgelenkt, wie man das halt als negativen Aspekt einbringen kann, ist schon spannend. Ja, hat mich halt überhaupt gar nicht so angefasst wie du jetzt. Ich habe mich tatsächlich gewundert bei Charlize Theron, weil das war die einzige, von der ich nicht wusste, dass sie hier mitspielt. Da habe ich einmal ganz kurz aufgehorcht und dachte, oh, spielt auch mit, okay, krass. Ich habe keine großen Kritikpunkte, die ich hier anbringen kann, außer, dass ich auch an der einen oder anderen Stelle trotz der odyssealen Länge doch auch hier und da dachte, es könnte ein bisschen kürzer, ein bisschen ausführlicher sein, Entschuldigung. Also, dass einige Szenen dann doch ein bisschen sehr schnell vorbei waren, aber im Großen und Ganzen, ich mochte diese Art und Weise, wie er rangegangen ist und dass es durch und durch ein Nolan-Film ist und dass es halt nicht dieses Fantasy-Spektakel geworden ist, was man zu die Odyssee erwartet hätte, sondern dass es halt ein Nolan ist und das fand ich geil.
Ja, ich muss noch eine Sache ganz kurz sagen, damit wir deine Frage endlich beantworten. Ich habe das in einem ganz normalen Kino gesehen, ein ganz normaler großer Kinosaal mit 7:1.
Bist denn du für einer? Also guck ich da, kannst du direkt rausgehen hier aus dem Cast.
Ja, weil 70 Millimeter, das muss ich halt nach Hamburg fahren.
Ja.
Oder nach Hannover, das kann ich mir aussuchen, das ist nett, das ist beides weite Strecken. Und auch wenn ich den Film mochte, weiß ich, habe ich gestern beschlossen, weil ich das tatsächlich noch vorhatte, dass ich das nicht machen werde. Also das wird sicherlich geil und das sieht dann nochmal scharf aus, aber um die Odyssey dann nochmal in 70 Millimeter zu, also ich brauche 3 Stunden für den Hin- und Rückweg, dann geht das Ding 3,5 Stunden mit Vorkaspern und Zip und Zap, das ist ein Tagesausflug, das mache ich nicht. Also dafür bin ich einfach zu gerne zu Hause. Ich warte, bis entweder in Uelzen 70 Millimeter gebaut wird oder ja. Du, wenn ich ihn nie sehe in 70 Millimeter, weiß ich ja nicht, was ich verpasse. Ergo kann der sogar zu Hause auf meinem, ihr wisst es nicht, ganz kleinen Fernseher ja auch ganz gut funktionieren, wenn er dann kommt.
So, ich finde das alles, ich muss da immer sehr schmunzeln. Also als die Leute tun so, als würdest du dann einen anderen Film sehen auf einmal und sicherlich ist das optisch ein kleines bisschen anders, Bildkomposition funktioniert ein bisschen anders, aber es ist am Ende des Tages der fucking selbe Film. Leute, kommt mal bitte ein bisschen runter. Also auch, wenn ich, nee, da könnte ich mich in Rage reden, wenn ich diese ganzen Leute, ja, ihr müsst den unbedingt wie Nolan das, halt's Maul.
Aber die Memes sind geil.
Oder ist die Memes sind super. I'm watching the Odyssey as Nolan intended. Und dann hast du so einen Typ, der sich einfach sein Smartphone an die 2 Meter entfernte Wand dran geklebt hat und so. Mega.
Toll.
Ja. Also, ich habe ihn im IMAX gesehen, also nahezu im Format des Intendierten. Da fehlt ja nun wirklich nicht mehr viel vom IMAX zum 70 Millimeter. Und ich glaube nicht, dass die 70 Millimeter meine Grundfesten nochmal anders erschüttern würden.
Du warst auch in IMAX 7, ne?
Ja, ich war auch im IMAX und habe mir wieder die Ohren wegknallen lassen, aber diesmal hatte ich meine Karma-Ohrstöpsel drin, also Karma wie ruhiger, die nehmen so ein bisschen von den Höhen weg und dann sind so diese Zisch- und Tsch-Laute, die mir bei Predator wirklich fast das Trommelfell zum Platzen gebracht haben. Das war deutlich angenehmer und es war trotzdem saulaut. Ja, also ich habe IMAX geguckt und ich kann ein bisschen Berg dazu stimmen. Also ich weiß es auch nicht, obwohl ich ja nun schon viele Filme gesehen habe, schon oft im Kino war, ob das jetzt so viel geiler und krasser ist, als wenn es halt normal gedreht worden wäre. Ich weiß es halt nicht, ob das den krassen, geilen Unterschied macht, bin ich mir nicht sicher.
Naja, das ist halt wie alles. Es ist ja wichtig, dass es jemand macht. Und du siehst halt auch, der Film fällt dem ja zum Opfer. Ich meine, dass dieses IMAX-Format, ne, auch wie das Post bearbeitet werden muss. Du kannst es im Prinzip halt nur einmal graden. So, ne? Und dadurch ist der Film eben auch sehr matschig. Und du siehst halt auch oft, dass der Fokus nicht geil gesetzt ist in Dialogszenen. Also ich weiß nicht, mir ist es ziemlich aufgefallen, dass es manchmal auch ein bisschen unscharf war. Ich finde, Nolan ist da sehr zurückhaltend und sagt das und liebt das, aber der macht nichts anderes als sonst. Ich finde halt dieser Hype, der sich in dieser Cineastenbubble darum entwickelt, der nervt mich auch. Ich glaube auch, der hätte im ganz normalen CinemaScope auch geil funktioniert. Aber ich finde trotzdem, muss ich sagen, es schön zumindest, dass sich Leute wieder damit überhaupt beschäftigen, was ist denn eine Filmrolle? Was gibt's denn für Formate? Und dass sich zum Beispiel auch meine Eltern, wir waren jetzt ganz spontan tatsächlich ja auch in einem IMAX, weil an den Wochen, wo ich drüben war, hat gerade zu Die Odyssee im Ufa-Kristallpalast, also ehemals Ufa-Kristallpalast, das ist jetzt, glaube ich, ein Cineplex, Kino wieder aufgemacht mit einem IMAX-Saal. Die wollten den halt pünktlich zu Odyssee dann sozusagen haben. Aber plötzlich hat Dresden IMAX und ich, wie gesagt, war gerade zu Hause. Und meine Eltern wollten halt auch unbedingt mal in einen IMAX-Film, weil die das mal interessiert hat so. Und was ist da der Unterschied? Und allein finde ich, dass man sich darüber unterhält, ja, das ist eine Filmrolle, die da läuft so und da und das ist spannend. Ich finde das trotzdem spannend, dass das Leute überhaupt interessiert, dass es da ein Handwerk dahinter gibt. Und ob man das jetzt aber deswegen so machen muss, das ist jetzt wieder, ne? Das sei mal dahingestellt, da stimme ich eigentlich ein. Ich fand es trotzdem schön im Kino. Wir saßen, wie gesagt, zweite Reihe. Es war viel zu laut. Also Svenja musste sich sehr auf die Ohren zu halten, weil es war wirklich, es hat wehgetan. Ich bin auch der Meinung, das war noch nicht richtig justiert, weil es war fast unerträglich teilweise. Und die Klimaanlage war nicht an. Wir sind dort zerschmolzen. Der ging 45 Minuten zu spät los. Also letztendlich, der Film war mega gut, aber das war ein ganz schlechter Einstand für dieses Kino, muss ich sagen. Also wir haben uns sehr geärgert. Aber nichtsdestotrotz, der Film hat es rausgerissen. Und ja, vor allem rausgerissen hat es für mich einen Punkt am Ende des Films. Das ist dieser Punkt, wo ich gedacht habe, auch bei Oppenheimer, okay, jetzt instant einen Punkt drauf. Und über den möchte ich mit euch gerne nochmal reden. Spoiler-Sirene, bitte einbauen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Wir hatten ja gerade schon über die Rolle von Zendaya gesprochen. Berg, du fandst das ja sehr toll. Ist das, weil sie irgendwie, also findest du die Art und Weise, wie sie spielt, toll oder wie man sie einbaut? Oder liegt das wirklich eher an dem Twist, den der Film dann mit ihr findet?
Ich mochte schon mal die Art und Weise, dass das halt nicht ein viele hätten sich vielleicht hinreißen lassen, dass diese Figur so ein bisschen overacted und so ein bisschen rüber ist und irgendwie über allen Dingen steht, und fand sie halt sehr, sehr geerdet, nüchtern und neutral angesetzt. Das fand ich als die göttliche Vision, die er hat, echt geschickt gemacht. So, ich finde, fand, das hat genauso diesen fremdkörperartigen Beigeschmack gehabt, den es braucht für eine Figur, die einfach nicht da ist, sondern nur in seiner Vorstellung dort existiert. Das fand ich irgendwie cool.
Ja. Ja, man muss ja sagen, sie ist ja als Cast oder auch im Vorfeld angegeben worden als Athene. Und so wird sie ja auch quasi, ich bin mir gar nicht sicher, wurde sie im Film auch, also er spricht ja oft zu Athene. Und wir denken natürlich, Zendaya ist eben dann einfach das Sinnbild für Athene oder die menschliche Wahrnehmung. Und Athene ist ja die Göttin der Weisheit und der Strategie und des Kampfes und auch ja irgendwie eine Schutzgöttin. Und ganz nebenbei auch die Namensgeberin von Athene natürlich. Und es ist ja dann so, dass wir den Kampf in Troja ja in verschiedenen Zeitperspektiven sehen. Also wir sehen relativ am Anfang schon, dass die Szene im trojanischen Pferd und wie die da reinkommen. Übrigens haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, fand ich auch mega geil. Also dieses Klaustrophobische da drin, wie die sich da, weiß ich nicht, wahrscheinlich tagelang eingeschissen haben und die Fresse halten mussten, fand ich toll. Aber letztendlich wird erst relativ am Ende des Films gezeigt, was passiert eigentlich dann in Troja, als die da reinkommen. Und dann geht eben, was Mo, du ja auch sagtest, dieses Zweifeln. Wir sehen plötzlich, dass Odysseus, dass das nichts Heldenhaftes hat. So wie wir Troja verstehen, ist das ja einfach ein gut-böse Prinzip. Aber dieser Krieg wird plötzlich, also da entlädt sich der ganze Hass, nachdem du da 10 Jahre lang im Dreck leben musstest, einfach auf das trojanische Volk. Und die plündern und brandschatzen und vergewaltigen halt. Und ja, und da echte Gebäude stürzen ein und das wird, es wird auch, wie es geframed und inszeniert ist, es ist einfach nur eine fürchterliche Kriegshandlung. Und dann wird halt einfach eine Statue von Athene, da wird der Kopf abgeschlagen und gleichzeitig wird eben eine Priesterin aus wahrscheinlich dem Tempel der Athene dahergeholt, das ist eben Zendaya, und sie wird auch geköpft, einfach hingerichtet, ohne Gericht, einfach, sie hat nichts gemacht, aber das ist halt dieser Hass, der sich da entlädt. Und man kann ja jetzt Zendaya so interpretieren in dem Moment, auch wie das dann erzählt wird, weil sie ja noch mal bei diesem Monolog neben mit Damon sitzt, dass sie ja offensichtlich dieser Fluch ist, diese Schuld, oder? Also sie steht ja für die, so habe ich das gelesen, die Schuld, die ihn verfolgt. Diese Frau, die da unschuldig gestorben ist. Oder seht ihr das wirklich als göttliche, als Stimme von Athena, als Gott? Oder wie würdet ihr das interpretieren?
Also für mich ist das eindeutig eine Verkörperung seiner Schuld. Also das ist ja auch der Turn, den der Film dann am Ende nimmt. Und was Mo ja vorhin schon gesagt hat, so das, was Odysseus da mit sich schleppt, ich sehe da eigentlich keine große Möglichkeit, das anders zu interpretieren.
Ja, geht mir auch so. Also für mich ist Also für mich ist das sogar klar, wenn du aufgepasst hast die ganze Zeit, ist das die einzige Erklärung, die Sinn macht. Vor allem wäre das ja der erste Ausrutscher, der quasi ins ganz klar Göttliche geht. Hm. Er hat seiner Athena, da hatte er wahrscheinlich keine Wahl, das hat nämlich sein Kopf mit ihm gemacht, hat ihr Aussehen ist die Athena, die ihn verfolgt und mit der er Zwiegespräche führt. Und da nehmen wir halt dran teil. Und am Ende kriegen wir erklärt, warum das so ist oder wer sie in Wirklichkeit ist, dass sie eben nicht Athena ist, sondern eine unschuldig hingerichtete junge Frau in einem Krieg, den er dann einfach in Frage stellen muss. Mhm. Ja.
Und ich hätte mir persönlich sogar gewünscht, dass danach abblendet, aber natürlich, also das war ja dieser Oppenheimer-Moment. Du hast am Ende dieses, was hat er wirklich gesagt? Und hier finde ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, hatte ich auch dieses Gefühl, kommt eine neue Ebene dazu, der Film stellt sich in ein anderes Licht. Ja, aber dann kommt am hinten raus tatsächlich ja das relativ leere Rache und Rückkehr. Und dann wird natürlich ein Freier nach dem anderen da abgemurkst. Wir haben auch schon sehr, sehr viele tolle Videomemes gesehen, Berg, auf Instagram, wie Robert Pattinsons Rolle, der da in der Ecke steht als Feigling. Und dann wird ein Schild und ein Speer nach dem anderen. Nimm das Speer, nimm das Schild, nimm das Schwert. Es ist halt ein relativ unspektakuläres Finale. Darauf, das ist mein Punkt für diesen Gänsehautmoment, finde ich, der ihm davor folgt. Und dadurch finde ich, dass er ein bisschen verwässert, weißt du? Aber Oppenheimer hat das geschickter gemacht, da hat er uns mit diesem Aha dann so rausgekickt. Weiß ich, habt ihr das auch so empfunden, Steven? Wie war es bei dir?
Tatsächlich nicht, weil ich finde, der Film konnte ja nicht enden, ohne dass die beiden sich finden. Und ich fand halt diese emotionale Entladung zwischen ihm und seiner Frau,
ich musste die immer über die emotionale Entladung. Oh, bin ich kindisch.
Ja, was du wieder denkst, du kleiner
Schweinehund.
Sorry. Ja. Nee, aber was ich verstehen kann, ist, dass du das Finale an sich, so dieser Kampf von ihm da, einer gegen alle, dass das jetzt nicht ultra spektakulär war und jetzt vielleicht nicht dem Film so ein bisschen angemessen war. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde schon, dass der Film den Weg halt noch gehen musste, weil ich brauchte halt die Wiedervereinigung von den beiden, um nochmal eine sexuelle Anspielung zu machen.
Ja, also für mich war das auch nicht so dieser große Moment, auf den der Film irgendwie so hinarbeitet, wie bei Oppenheimer, im Gegensatz mal dazu. Also da war es ja sowas, wo alles drauf hin zugelaufen ist. Hier fand ich das einfach eine geschickte Verknüpfung, die nebenbei dann so revealed worden ist. Es war jetzt für mich nicht der Riesenmoment des Films, sondern einfach die Tatsache, dass es die ganze Zeit den Anschein hat, als wäre es die Göttin, die ihn begleitet, was wieder sehr stark an die Geschichte sich irgendwo so orientiert mit Göttern und Kram. Aber auf der anderen Seite klar ist, dass das halt seine Reflexionsfläche ist, eine fiktive Person, die nur er sieht. Und dass sich das dann in dem Moment so verbindet, warum das so ist und warum, dass da die Göttin mit reinspielt und so, weil er ja auch diese Brosche hat von seiner Frau, die ja auch sein Erkennungsmerkmal ist und so. Also das war für mich ein gutes, schönes Gimmick und eine schöne Verknüpfung und eine schöne Conclusio dessen, was da so ein bisschen mitschwelt nebenbei. Aber es ist für mich nicht der große Moment. Und deswegen war da jetzt auch nicht dass das irgendwie danach irgendwie noch weitergeht. Also das hat mich alles nicht so gestört.
Okay. Mo, hast du da noch was hinzuzufügen? Wie fandest du generell so das Ende des Films? Wenn sich dann die Zeitlinien treffen und so?
Ja, im Vergleich zum Rest ist das Ende des Films der Versuch, noch irgendwie The Furious einzubauen. Und das ist nicht so richtig gelungen. Ich nehme ihm das aber nicht übel, weil wir schon so ein bisschen auch diesen Release haben wollten, dass die ganzen widerlichen Knöpfe, die ihr da 3 Jahre lang oder 10 Jahre lang den Maisboy aus der Schale klauen, dass die alle auf die Schnauze kriegen. Und das haben sie dann ja auch gekriegt. Ich fand es ein bisschen, ja, du weißt, mit dem Loch in der Decke und dann fallen die Sachen da runter und hol dir das und so. Das fand ich ja so ein bisschen übertrieben. Wir wussten auch die ganze Zeit, dass die natürlich die berühmteste Szene aller, die Bogenszene, dann noch kommen muss. Und dass das ja quasi schwantanzmäßig so ein Drink-Moment ist, fand ich auch, ja, das ist alles okay. Also alles in allem ist es halt, ich war ja nicht enttäuscht. Ich war halt, das ist ein guter Film, der ist laut, der ist gut, die Geschichte ist rund. Ich möchte ihn gerne nochmal sehen. Und die Sachen, die mir nicht so gefallen haben, vielleicht sind die in ein paar Jahren dann der Grund dafür, dass ich ihn, wenn ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, wirklich nicht nochmal gesehen habe oder so, weißt du? Aber ich verstehe schon den Ansatz. Also das geht ja mehr so in Richtung, das sollte ja gar nicht die 10 Gebote sein und es soll auch nicht Ben-Hur sein, wo sich die Leute übrigens genauso echauffiert haben, dass sie da alle Englisch mit amerikanischem Akzent reden. Was sollen sie machen, wenn sie Kirk Douglas engagieren und Charlton Heston, Mr. Gunman himself, der wird ja jetzt nicht Aramäisch lernen oder sowas. Also für mich ist das wie, das ist bestimmt ein Lawrence von Arabien, den du alle 2 Jahre auf 4K zu Hause auf dem großen Fernseher durchaus nochmal anmachen kannst. Und wenn du eine schöne Anlage hast und die Klimaanlage läuft, dann macht das auch Spaß, Sandro. Also ich lade dich gerne dazu ein, wenn der Film rauskommt, die 4K wird vorbestellt und dann guckt ihr beiden Hasen das bei mir nochmal bei chilligen 16 Grad mit Slushies und Popcorn.
Das klingt nach einer schönen Odyssee, Berg.
Ja, ich sehe das im Fazit auch so. Das ist ein Film, den ich durchaus Bock habe, nochmal zu gucken. Dann schön im Heimkino, das kann man machen. Und ich glaube, das, was Mo angedeutet hat, das ist so ein bisschen die Krux. Natürlich wartet alle Welt auf die Bogenszene. Die muss drin sein, da kommst du einfach nicht drum rum. Und wenn du die machst, dann kannst du halt nicht die Klopperei mit den Freiern weglassen. Das würde nicht funktionieren. Und ja, die ist verhältnismäßig als Finale von so einem Film, der 3 Stunden geht, ein bisschen unspektakulär. Das muss man einfach zugeben. Und die wird dann durch Robert Pattinson ein bisschen cheesiger. Aber talking about him, also dieses, was wieder losging von, ja, das ist übrigens die beste Leistung seiner Karriere und so, finde ich auch alles wahnsinnig übertrieben. Also dazu hat er A, zu wenig Screentime, B, viel zu wenig Schichten, die er präsentieren kann. Das funktioniert für mich nicht. Er macht einen super Job und er sieht kantig genug für sich und Tom Holland zusammen aus. Das muss man auch dazu sagen. Aber es ist jetzt nicht die Rolle, wo man jetzt übelst schauspielerisch glänzen könnte.
Naja, und du hast ja auch noch vergessen, dass er schon einige andere Sachen gemacht hat, wo er ja schon gezeigt hat, was er drauf hat. Also ist ja nicht so, dass er jetzt hier zum ersten Mal Schauspiel hat. Also.
Nein, der Mann, der macht wirklich einen absolut guten Job.
Ich mag das halt einfach, dass er sich für sie, also es gibt ja so viele Schauspieler, die einfach sich gern, also Will Smith war immer so ein Thema, auch Keanu Reeves oder eben auch The Rock, die immer gucken, dass er halt möglichst keine so aneckenden Rollen spielen und dann, und der so, ich nehme die. Ja, gib her. Wen muss ich vergewaltigen? Ja, krieg ich hin. Also, oder einfach nur ein Feigling sein oder so. Das ist einfach, ich mach das halt Freude und ich finde diese Freude am Abgründigen, die überträgt sich, weil da immer so eine kleine Suffisanz auch mit drin ist in seinem Spiel. Und ich finde, er holt aus dieser sehr eindimensionalen Rolle, da gebe ich euch recht, viel raus. Man sagt ja auch bei, dass Anne Hathaway hier für Penelope wieder bedacht wird. Ich sag's euch, wie es ist. Gab eine gute Szene mit ihr, fand ich, wo sie wirklich einen rausgehauen hat. Aber das ist kein Schauspielfilm. Ich glaube, hier wird niemand nominiert werden. Der wird ganz viel technische Kategorien bekommen. Ludwig Göransson kann gern noch einen Oscar kriegen, weil Bergwisch schrieben ja auch schon, ich hatte das nicht vom Hocker gehauen. Ich mag das aber einfach, dass er so der Christopher Nolan der Musik ist. Diese Flöte 600 vor Christi, die gibt's nicht mehr. Ich baue die neu und leg dann Synthi-Flächen drunter. Ich meine einfach, wie abstrakt das ist, ob sich das jetzt schön anhört oder nicht, das kann ja jeder für sich ganz, ganz subjektiv selber nachvollziehen. Aber diesen Aufwand zu betreiben, etwas zu kreieren, was noch nicht existiert, da habe ich allen Respekt vor. Travis Scott, oder wie der heißt, dieser Abspannsong, der hat mich aus dem Kino getrieben, muss ich leider sagen. Das ist ganz große Panne von Christopher Nolan zu sagen, ja, Rapmusik ist ja so wie damals die Barden. Sag mal, was hast denn du geraucht? Also, das ging gar nicht auf. Das hat mich nicht gestört, dass der im Film ist. Ich fand die erste Szene und so alles cool, aber der Song war ja scheußlich. Aber nichtsdestotrotz, das ist so Nitpicking hier. Und das finde ich manchmal interessant, dass man über so einen Film, der ist bei mir, ich glaube, ich gehe hier auch mit 9 Punkten oder so raus. Aber dass es sich fast so anhört, das sind so mikroskopisch kleine Schichten. Aber eben, je besser der Film ist, desto mehr kann man die, finde ich, auch auseinandernehmen, weil man über diese grundlegenden Sachen wie Inszenierung und sowas ja gar nicht mehr sprechen muss. Also die ist halt einfach großartig und das können wir vielleicht dann auch mal so den Sack ja zumachen, dass ihr sagt, ich meine, das ist jetzt eine Erstwatch und das kann natürlich nicht mit Filmen konkurrieren, die wir schon so seit 10 Jahren lieben, aber so jetzt so, wenn ihr jetzt den irgendwie in das Nolan-Oeuvre einsortieren würdet, wo wäre der denn bei euch?
Na, Steven ist der Einzige, der richtig vorbereitet ist, hau mal raus, das gibt uns noch ein bisschen Zeit. Aber ich würde ganz kurz, wenn ich das kurz sagen darf, ich würde jetzt auch nicht alle 13 durchgehen, sondern ich sag dir meine Top 3 und ob er dabei ist oder nicht.
Wir machen mal 5.
einfach für das Special, was wir jetzt hier gemacht haben. Ich habe 4 Filme, die sich um den 5. Platz prügeln und da gehört die Odyssee dazu. Und damit die hier heute zumindest einmal in den Top 5 genannt wird, vielleicht ist ja bei Sandro dabei, weiß ich nicht, nehme ich die Odyssee auf Platz 5. Und dann kommen 4 10 von 10 Filme in folgender Reihenfolge. Oppenheimer auf Platz 4, Memento auf Platz 3, The Dark Knight auf Platz 2 und Inception wird für mich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit der beste Nolan-Film bleiben.
Hört, hört.
Mhm. Hört, hört.
Mhm. Wer macht weiter? Ich mache einfach weiter, weil ich glaube, ihr schreibt gerade noch. Also es ist tatsächlich gar nicht so, wie du denkst, Steven. Also ich Oppenheimer hat's bei mir ist bei mir ein bisschen nach hinten gerutscht, weil der hat keinen großen Wiederguckwert für mich, im Gegensatz zu allen anderen Nolan-Filmen. Selbst Dunkirk gucke ich lieber, aber ich weiß um dessen Brillanz. Deswegen ist er bei mir jetzt nur noch auf Platz 5. Danach kommt Batman Begins, habe ich erzählt. Es ist wahrscheinlich nicht handwerklich sein bester, aber er bedeutet mir einfach sehr viel und ist einfach auch der beste Batman-Film von Christopher Nolan. Aha.
Oh, hot take.
Die Odyssey wäre bei mir auf Platz 3. Ja, ich liebe halt einfach diese Scheißgeschichte, was kann ich machen? The Dark Knight ist bei mir auf Platz 2, ist aber kein Batman-Film, Leute, kommt mal, das ist ein Joker-Film und Batman kommt auch mal vorbei. Ist natürlich aber ein großartiger Film und ich bin halt bei dir, Steven, für meine ewige Nummer 1 ist Inception, weil der im Gegensatz zu allen anderen Filmen erstmal diesen Score hat, den ich über alles liebe und eben auch mich emotional sehr erreicht. Von daher, bei manchen sind es andere Filme, bei mir wird es immer Inception sein.
Okay, ich mach mal. Meine 1 ist Memento. Meine 2 ist Prestige.
Schön, wie du meine Spannung aufbaust, indem du uns zuerst deine 1
sagst. Meine 3 ist The Dark Knight. Meine 4 ist, ich würde sagen, naja, ist da wird es schon schwierig, weil ich von den, also weder Inception noch Interstellar oder Dunkirk bei mir auf, rollierend funktionieren. Deswegen nehme ich jetzt Oppenheimer auf die 4 und die Odyssey könnte ich jetzt auf die 5 schieben, weil das wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich in dieselbe Kerbe. Also für mich sind dann Inception, Interstellar, Dunkirk sind all und die Odyssey sind dann alles die 5. Weil schlechter wird's dann tatsächlich erst mit Insomnia und Tenet. Und Following zähle ich nicht so richtig rein, weil es für mich vom Guckspaß nicht besonders hoch ist. Von der Idee und vom Film her geil, aber vom Guckspaß leider überhaupt, also macht keinen Spaß zu gucken. So. Jetzt habe ich's gesagt.
Ja, Berg, mach mal einen Sack zu hier.
Das fällt mir relativ schwer, aber auf jeden Fall spiegelt sich da so meine Liebe für die frühen Sachen wieder. Ich würde jetzt tatsächlich den Following auf die 5 nehmen. Ich finde, Leute müssen den sehen. Mhm. Deswegen, allein schon deswegen nenne ich ihn hier, weil ich glaube, das haben wirklich nicht so viele gesehen.
Ja, ja, das ist
auch
richtig.
Schwer ranzukommen, muss man ja auch dazu sagen, manchmal. Ich glaube, jetzt aktuell kriegt man den irgendwie bei Prime, aber der ist oft schwer zu kriegen gewesen. Also Following bei mir auf die 5. Dann bei der 4 bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich finde schon, dass Oppenheimer einer der Filme ist, weil ich ja im Vorfeld wirklich gar keinen Bock drauf hatte und wirklich dachte, der wird mir nicht gefallen und der mich halt völlig weggeblasen hat und der einfach großartig gemacht ist. Würde ich den wahrscheinlich auf die 4 nehmen. Und die oberen 3, die sind mir relativ klar. Das ist bei mir auf Platz 3 The Dark Knight, großartiger Film. Platz 2 Inception. Und Platz 1, es wird bei mir immer Prestige sein. Es ist einfach der fantastischste Nolan-Film überhaupt. Den habe ich zigmal gesehen und ich liebe den überall.
Boah, ich glaube, ich muss den instant Bock The Prestige jetzt zu gucken auch. Das ist einfach zu lange her.
Also das ist auch der Film, der für mich den Begriff Twist geprägt hat. Es gibt viele Filme mit Twists. Also dieser Film hat mich so gemindblowt. Also ich habe das weder kommen sehen noch sonst irgendwas. Und ich habe es einfach nicht fassen können, wie brillant das ist, was da passiert.
Ja.
Also schön, frohe denen, die jetzt zuhören und sich sagen, ah, Prestige habe ich nie gesehen. Alter.
Da kenne ich jemanden.
Den nochmal zum ersten Mal zu sehen, ey.
Oh ja.
Ja, ich glaube, ich muss den auch mal wieder schauen. Und vor allem The Following, habe ich ja vorhin gesagt, habe ich noch nie gesehen. Und Freude dem, der ein Mubi-Abo hat, denn dort kann man den streamen.
Oh, hört, hört.
Deins ist ausgelaufen, ne? Deins ist ausgelaufen.
Ja, oh, gestern erst. Mensch, hab die ganze Zeit geguckt und jetzt, Mensch.
Aber da kann man auf jeden Fall, was ich interessant finde an unseren Rankings, die sind ja gar nicht so unähnlich, dass bei niemand Interstellar in der Top 5 ist, weil der ist ja habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren bei vielen zum Liebling geworden und avanciert und gilt ja als eigentlich bei vielen somit als der beste Nolan-Film mittlerweile und hat auch so Inception in meiner Wahrnehmung auch einfach abgelöst als so moderner Klassiker. Finde ich interessant, weil ich habe den auch immer, die ersten zwei Drittel finde ich so 10 von 10 und der verliert mich halt hinten raus völlig. Also ab Matt Damon im Prinzip verliert mich der Film leider auch sehr. Und ich konnte den nie so sehr fühlen, auch diese berühmte Heulszene beim Skypen da, konnte ich nie so sehr fühlen, wie jetzt zum Beispiel der Reveal in Inception da. Es geht euch ja offensichtlich ähnlich.
Ja, der ist hinten raus, gebe ich dir recht, zu verkopft auch, finde ich.
Mhm. Also ich finde den tatsächlich auch ziemlich großartig und wäre jetzt das Special nicht am Start gewesen, dann wäre das meine 5 gewesen.
Na gut, lass mal's durchgehen. Aber wo war jetzt Tenet, Steven? Du bist ja jetzt der einzige Mensch auf der Welt, der Tenet so liebt.
Ja, was heißt liebt? Ich finde den halt auch gut. Der hat bei mir 8 Punkte und ist dann auf, was ist das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe das irgendwie als 10 von 10 Meisterwerk
bei dir abgespeichert, als wir uns damals in Corona-Zeiten noch... Ich auch nicht, aber von daher. Irgendwas mit James Bond. Gut. Habt ihr noch was zur Odyssee zu ergänzen oder sind wir durch für heute?
Durch. Wir haben ein schönes Odyssee-Special, würde ich sagen.
Komplett auseinandergenommen, den Streifen, sag ich dir, du.
Sehr schön. Irgendwie zwar traurig, auf einen Rant habe ich hier gehofft, weil das lockert die Stimmung, aber dafür sind wir halt einfach zu große Filmexperten, weil wir wissen ja, wenn was gut ist. Von daher, danke fürs Zuhören und tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt
spoilerfrei.
Eure Sirenen. Oh, das ist auch eine geile Szene gewesen. Wir haben gar nicht drüber geredet. Ach, ja, ist ja scheißegal. Ja. Wachs in den Ohren. Was denkt ihr, wie die geklungen haben? Was haben die gesungen? Welchen Song?
Du bist gut genug.
Oh, Steven, mach mal ein Edit. Geil.
Wo kommt das her?
Mir sagt das irgendwie nichts, aber.
Das ist doch dieser Song hier von. Wer ist Shireen David oder?
Ja, ich glaube.
Ich glaube irgendwie.
Gut, das erklärt, warum ich das nicht weiß, aber vielen Dank für die Gesangseinlage, die war sehr schön. Das muss man schon sagen. Also, das Singen ist dir gegeben.
Ich nehme diesen Preis an. Ja.